Eins.
Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Linux Lounge Folge 291. Ich grüße euch recht herzlich hier auf The Radio CC auf dem Stream und wir haben den 9. Februar 2025 und ich bin nicht alleine. Mit mir am gleichen Tisch sitzen der Dennis.
Hallo.
Und der Michael.
Ich bestätige.
Und der euch gerade hier begrüßt hat, das ist übrigens Chris.
Hi, ich bin der Chris. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir sitzen hier zusammen an einem Tisch. Ich bin echt ein bisschen begeistert, weil es hat die letzten paar Stunden hier der Vorbereitung einfach Spaß gemacht. Es war einfach schön, mal wieder mit euch zusammenzusitzen und eine Sendung so zum Anfassen vorzubereiten.
Üblicherweise streamen wir ja über Mumble, also wir sind immer online zusammen.
Exakt.
Und das funktioniert natürlich immer fehlerfrei und ohne Probleme, wie ihr wisst. Aber es ist was anderes, hier zusammenzusitzen, das ist mal echt cool.
Definitiv. Ja, wollen wir direkt starten oder wollte noch hier, Dennis, du sahst gerade noch so aus, wolltest du was hinzufügen?
Nee,
alles gut.
Du hattest kurz vor der Sendungvorbereitung, hattest du erzählt, so, oh, da ist ja gar nicht viel passiert. Und dann guckte ich so meine Notiz und dachte ich so, wow.
Es ist ja ganz schön viel passiert.
Es sind schon ein paar spannende Sachen passiert und natürlich ist auch die Thematik mit Rust im Linux-Kernel nicht an uns vorbeigegangen. Die werde ich gleich auch nochmal aufgreifen.
Ja, stimmt, da haben wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, ja.
Aber ja, wir haben Themen.
Fangen wir einfach an.
Du möchtest direkt loslegen?
Ja, lass uns loslegen.
Dann machen wir
Neues aus dem Repo.
Und da fangen wir ganz sanft an mit LibreOffice 25.2. Wie ihr wisst, hat LibreOffice seine Versionierung angepasst, nämlich immer an das aktuelle Jahr und den Monat des Releases. Das macht die Orientierung deutlich einfacher, muss man sagen. Und man muss auch behaupten, also in dem Fall jetzt wieder feststellen, meine Güte, haben die wieder viel Zeug da reingeballert. Also es gibt tatsächlich vermehrte Privacy-Features, die jetzt eingeführt worden sind. Ihr könnt nämlich jetzt über einen Klick alle Metadaten, die irgendwie anfallen hätten können, aus dem Dokument einfach entfernen. Ja, also Tracking Changes, also wenn ihr zum Beispiel die Aufzeichnungen, Veränderungsaufzeichnungen mit drin habt, Kommentare und Datum und wie gesagt auch noch so Timestamps und so weiter, das wird alles mit einem Klick rausgelöscht. Dann gibt es noch einige Möglichkeiten, die Themes anzupassen, die es vorher bisher noch nicht gab. Es gibt noch den Support für die ODF Version 1.4. Es gibt eine Möglichkeit anzupassen, welche Sachen denn angezeigt werden, bei dem zuletzt editierten Dateien. Es gibt HTML Strikethrough Formatting. Das ist natürlich ganz nett, dass man die ganzen Formatierungen, die man so aus irgendwelchen HTML-Seiten oder sowas extrahieren kann, dann direkt so einfügen kann. Es gibt bessere Kontrolle über Hyphenation, also entsprechende Trennung von Worten, Worttrennung. Barrierefreiheit ist deutlich verbessert worden, das übrigens ziemlich wichtig ist für den öffentlichen Sektor. Ja, also wenn die Leute jetzt endlich mal dann irgendwann mal von Microsoft Office auf LibreOffice umsteigen wollen, dann ist das auf jeden Fall ein großer Gewinn, weil, sagen wir mal, die Barrierefreiheit-Einstellung von Dokumenten bei MS Office ist wirklich grottig. Ja, ansonsten, also es gibt noch ein paar grundsätzlich so Barrierefreiheit auch innerhalb des Benutzerinterfaces auch verbessert worden. Man kann es also auf jeden Fall jetzt besser mit Screenreadern lesen und viele, viele, viele andere Sachen. Hintergrundfarben von Kommentaren dürfen angepasst werden und. Also da hat sich für so eine Version 25.2 echt einiges angesammelt und da muss man einfach sagen, es wird stetig besser. Wer hätte es gedacht?
Dafür sind Updates da.
Auch ein Update gab es einer meiner Lieblings-Linux-Distributionen, OpenWrt. Ich weiß nicht, ich schwärme da häufiger von, aber wer es noch nicht kennt, das ist eine Linux-Distribution, speziell für Embedded-Geräte für Wi-Fi-Router gedacht ist. Das heißt, speziell für diese Plastik-Router, die ihr irgendwie online findet und die im günstigen Bereich zu finden sind, da könnt ihr bei sehr, sehr, sehr vielen Geräten tatsächlich die komplette Firma überbügeln mit einem offenen Distribution namens OpenWrt, die jetzt in der Version 24.10 auf Kernel 6.6 geht und ebenfalls neben Wi-Fi 6, also Wi-Fi 6 Support gab es schon vorher, der wurde jetzt deutlich verbessert, inklusive Wi-Fi 7 Support, natürlich nur, wenn die Hardware das kann. Aber es sind durch die ganzen Updates auch weitere Sachen dazugekommen, dass der TLS-Support auf 1.3 Minimum hochgehoben wurde, das heißt sichere verschlüsselte Verbindungen mit dem Webinterface und andere, wenn irgendwie Update-Sachen runtergeladen werden. Und halt auch der neuere Kernel bietet auch viel mehr Hardware-Support. Und wenn ihr irgendwie so ein Billig-Router habt, da auch ältere Geräte, schaut mal nach, ob die von OpenWRT supported sind, weil ihr habt dann plötzlich ein Gerät, was irgendwie mit solchen Business-Geräten, mit VLAN-Support und allen möglichen anderen Features mithalten kann. Das ist tatsächlich richtig cool. Genau, OpenWRT 24.10.
Ich habe euch auch noch was mitgebracht und das ist deswegen neu, weil es wir noch nicht in der Sendung hatten. Ist mir so gerade einmal aufgefallen. Und zwar die Projekte Phoenix bzw. Dove sind beide Schwesterprojekte von der gleichen Person. Interessanterweise ist eine auf GitHub, das andere hilft mir gerade, Coburg gehostet. Das fand ich ganz interessant. Und zwar sind das beides Alternativprojekte für die Standardeinstellung eurer Mozilla-Programme. Phoenix für Firefox und Dove für Thunderbird. Und diese Projekte nutzen halt den Autokonfigurations- bzw. Enterprise-Policies-Mechanismus der jeweiligen Programme, dafür eben halt Standardeinstellungen anzupassen. Anders als zum Beispiel Projekte wie LibreWolf, die also ein echter Fork des Projekts sind und darüber Einstellungen und teilweise auch den Code, die Codebasis verändern, sind es hier reine Konfigurationssuiten, die allerdings mit einem ähnlichen Promise antreten, nämlich eben halt mehr benutzerorientierte Einstellungen, ein bisschen mehr Privacy by Default und eben eine auch einfacheren Zugang zum Beispiel eben halt dazu, diese Einstellungen auch anzupassen, anders als es eben bei den Forks der Fall ist. Genau, das wollte ich euch einfach mal kurz mitbringen. Dementsprechend die Links für euch dann auch zum Nachschauen in unseren Shownotes.
Und ich habe etwas, was würde ich jetzt eigentlich in die News-Section feiern, weil das Release an sich jetzt nicht so mega spannend ist, aber trotzdem, weil wir da schon viele andere Themen haben, habe ich es in Neues aus dem Repo gepackt. Und zwar Wine hat die Version 10.0, mittlerweile sogar 10.1 erreicht. Und das finde ich einfach insofern besonders, weil das ist ein Projekt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das läuft das wurde vorgestellt im Juli 1993. Ist also schon ziemlich alt, läuft und sie sind kontinuierlich am Verbessern. Wenn man wahrscheinlich am Anfang jemand gesagt hat, hey, ich implementiere die komplette API und alles drumherum eines alternativen Betriebssystems auf der Unix-Basis, hätten die meisten Leute gesagt, bist du denn bekloppt, das wird niemals halten. Und es hat gehalten und wie es gehalten hat, also in Wine gibt es immer weitere Verbesserungen. Jetzt auch in den neuen Versionen wird der Wayland-Support immer besser, also dass sie sich von X lösen, die Inputs werden verbessert, es wird viel erreicht und deswegen auch einmal Glückwunsch zu dem Wine-Projekt für die Version 10.0.
Und nicht nur Wine hat die Version 10 rausgebracht, sondern auch Forgeo, ein wunderbares kleines Repository-Hosting-Thema. Die haben einen Rework gemacht von ihrem Repository-Dialog und auch noch ein paar andere Dinge in der UI verbessert. Man kann Git-Notes jetzt nicht nur in der UI, sondern auch via API, ändern. Es gibt für das Eingeben von Texten in Markdown gibt es jetzt auch schon direkt einen in dem Rich-Editor. Im Browser gibt es jetzt auch einen Button für Tables, dass automatisch ein Markdown-Table eingefügt wird. Man kann es gibt eine Verbesserung bei den Quote-Replies, es gibt einen Link, wo man alle Issues und Pull-Requests direkt überblicken kann. User-Mentions werden gehighlighted in Kommentaren und in Commit-Messages, sodass sie einfach schneller aufzufinden sind mit dem Auge. Eine Summary-Card für Issues, PRs und Repositories, File-Path-Filter und noch viele kleinere Verbesserungen. Was mir noch besonders aufgefallen ist, sie haben nochmal die Art und Weise geändert, wie sie mit ihren TTP-Secrets umgehen, beziehungsweise wie sie die Secrets auch ablegen, sodass die eben halt richtig generiert werden. Da hatten sie vorher auf ein Backend gesetzt, das wohl in der Vergangenheit einige Probleme hatte und haben jetzt quasi zur Ablage diese Secrets, haben sie jetzt das Backend gewechselt und das dadurch ein bisschen gehärtet, dass man die nicht so leicht aus der Plattform auslesen kann.
So eine smoothe Überleitung kriege ich jetzt nicht nochmal hin.
Ha!
Aber ich habe euch noch zuletzt mitgebracht LXQT 2.1. Auch da hat sich der Wayland-Support nicht verbessert, sondern es gibt den ersten Wayland-Support. Und zwar ist LXQT aus, wie war das nochmal? Das waren zwei Projekte.
LXDE und RazorQt.
Danke sehr. Genau, die haben sich zusammengetan mit einer Oberfläche, die halt auf Qt basiert. Und da von der Zielgruppe her für Rechner, die nicht ganz so leistungsstark sind, nicht so ganz alte, super unterdimensionierte Rechner, aber halt also auch nicht mal, das muss kein aktuelles System sein, das LXQT doch etwas ressourcener schon als zum Beispiel Plasma, aber es bietet halt aus dem QT-Ökosystem KDE-Ökosystem einige Features, die es zu einem recht modernen und nutzbaren Desktop machen, hat allerdings keinen eigenen Compositor, also man muss quasi, wenn man LXQT betreibt, darunter dann noch einen eigenen Compositor betreiben, wie Kwin, Hyperland, Niri, Sway oder was auch immer ihr da gerne macht, aber kann dadurch dann Wayland.
Man muss übrigens immer bei jedem Desktop einen eigenen, einen Kompositor laufen lassen.
Ja,
richtig. Da ist jetzt LXQt nicht speziell.
Aber KDE kommt zum Beispiel mit Kwin.
Genau. Und GNOME kommt mit Matter.
Genau. Und LXQt hat keinen eigenen, sondern sie setzen auf die anderen auf. Ja.
Genau.
Okay. Damit wären wir da schon durch und machen weiter mit
Newsflash.
Finanzen, Finanzen, Finanzen. Das ist in der Open Source-Szene leider ein sehr, sehr großes Problem.
Wir sprachen schon mal drüber.
Wir haben das ein oder andere Mal.
Ja, ich glaube, regelmäßig.
Es taucht zwischendurch mal auf. Das müssen auch wir eingestehen. Wir haben jetzt mehrere Projekte, die, sagen wir mal, große Spenden, vor allem in Form von Sachspenden oder Dienstleistungsspenden, jetzt, wie soll ich sagen, die abhanden gekommen sind, die auch, als ich mir die Rechnung mal dazu angeguckt habe, auch sehr beeindruckend waren. Also pro Monat irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro Serverkosten für die Bereitstellung von entsprechenden Services. Also es gab das einmal beim Open Desktop Projekt, aber wir haben jetzt noch weitere hier vorliegen, weitere Plattformen oder weitere Projekte, die da Probleme haben, nämlich einmal FlatHub und einmal Alpen Linux. Alpen Linux wird ja gerne verwendet, gerade in Docker-Images so als Basis, weil schön minimal, schnell und so. Und bei FlatHub ist es natürlich ja die Basis schlechthin für ein ordentliches, containerisiertes gesandboxtes Desktop-Applikations-Ökosystem. Meine Güte. Und zwar, um diese Pakete zu erstellen, brauchst du natürlich entsprechende Server. Bei Alpen Linux ist es natürlich ganz ähnlich. Da gibt es auch die CI-Infrastruktur, die das entsprechend braucht, um eben die ganzen Sachen vorzubauen, damit man dann die Pakete einfach so runterladen kann und ausführen kann. Und ja, und natürlich ein CDN, ja, das entsprechend diese ganzen Pakete auch zur Verfügung stellt. Und Equinix, die früher so ein Bare Metal Angebot hatten, das haben sie jetzt eingestellt, also das ist ein Anbieter, Hosting-Anbieter, das haben sie jetzt eingestellt und das betrifft dementsprechend auch mehrere Open Source Projekte. Und freedesktop.org hatten wir gerade schon kurz erwähnt. Bei Alpen ist es so, dass die schon überlegt haben, dann in ein Rechenzentrum in den Niederlanden das Ganze selber zu betreiben. Es gibt bisher aber noch keine entsprechende Lösung für, also wenn es keine entsprechende Lösung gibt, also wenn sie es nicht hinkriegen, das in den Niederlanden umzusetzen, dann würden sie das auch auf virtuellen Maschinen betreiben. Aber schön ist das halt nicht so. Ansonsten gibt's von den Anforderungen, die haben da so ein T1-Mirror fürs CDN, der braucht irgendwie 5 Terabyte Speicherplatz und pro Monat muss der 800 Terabyte, sagen wir mal, Verkehrsdaten haben, also Traffic aushalten können. Das ist schon nicht ganz unübel. Die CI-Infrastruktur fand ich aber dann überraschend abgespeckt. Der CI-Server braucht nämlich nur 16 GB Hauptspeicher und 50 GB großen Datenträger. Und dann, also könnte ich mit da, also wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit, aber das, wenn es jetzt nicht x86 sein müsste, dann könnte man das auch auf dem Pi betreiben. Ja, ansonsten rufen Ansonsten ruft Alpine grundsätzlich zu Spenden auf, weil das natürlich einige Sachen deutlich vereinfacht. Sie haben dafür auf Open Collective ein entsprechendes Projekt eingestellt.
Ich fand das spannend wegen Traffic sparen. Das ist jetzt für die Stelle, für das Mirroring von dieser Distribution in den Paketen jetzt nicht geeignet, aber ein Projekt PESIM, was ich gleich nochmal später in den Tipps und Tricks kurz vorstelle, was da irgendwie hilft, Traffic zu verringern. Aber was ich da eigentlich sagen wollte, ist, dass Equinix natürlich sehr lange diese Server kostenlos bereitgestellt hat. Und auch wenn sie das jetzt nicht mehr tun und das sehr schade ist, muss man trotzdem mal wirklich Danke sagen. Es ist ja auch nicht, dass sie die jetzt komplett plötzlich abschalten, sondern diesen gewissen Zeitraum haben an Übergangszeit, wo man nach einer Alternative suchen kann. Und genau, wollte ich nochmal positiv anerkennen. Ich finde es sinnvoll, dass eine Form wie Firmen Open Source unterstützen können, einfach sagen, wir haben Serverinfrastruktur, könnt ihr einen Teil von haben. Und wenn man die dann zurückhaben will, gibt dem Projekt ein bisschen Vorlauf und dann schafft man das sicherlich auch aufzufangen.
Ja, mir ist auch gerade bei der Auflistung von Dennis nochmal aufgefallen, also der Bedarf, also das, was wirklich gebraucht wird, das ist wie bei so vielen Sachen, wie man das beobachtet, wenn man mit Leuten über ihre Projekte redet, wo sie irgendwelche Software zur Verfügung stellen oder so. Es ist eigentlich fast immer der Traffic. Ne? Also du musst irgendwie es schaffen, deine Software zu verteilen. Und ich meine, es gibt Torrents, es gibt Möglichkeiten, das Ganze, diese Last auf viele verschiedene Teilnehmenden zu verteilen. Aber ganz häufig kommt man trotzdem, egal was für ein Projekt es ist, man nicht drumherum, eine zentrale Serverinfrastruktur zur Bereitstellung der Binaries zu betreiben. Und das ist wirklich ein Kostenfaktor. Also ich denke mal, der Großteil dieser Rechnung, die Dennis da gesehen hat, wird sich wahrscheinlich darauf beruhen, diese Mirrors zu betreiben. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich mir denke, da bräuchte es so noch, also gibt es dafür keine technische Lösung? Gibt es da keine Möglichkeiten, das irgendwie besser zu verteilen?
Also beim CDN bestimmt.
Du sagtest sie gerade, du erwähntest sie. Torrents.
Torrents.
Also es ist dieses Stigma, was einige Leute damit verbinden, dass das irgendwie rein was Illegales zum illegale Sachen nutzen soll. Nein, Torrents sind eine Technologie, die entlasten gerade solche Traffic-Sachen. Und es gibt auch sehr schlanke Clients. Also wenn ihr jetzt unter Unix, Linux unterwegs seid, Aria 2 fällt mir eines Kommandozeilen-Client.
Ja.
Ich glaube, Vivaldi hat eingebaut im Browser direkt im Download-Dialog einen Torrent-Client. Dann könnt ihr einfach mal, wenn ihr solche Sachen runterlädt, auch einfach mal die Torrents nutzen. Dann habt ihr auch gleich die Prüfsummenprüfung mit integriert und entlastet halt auch die Download-Server.
Ja, ich wollte jetzt nur gerade da erwidern. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, bei welchem Projekt das war. Ich glaube, das war sogar bei NixOS, kann das sein? Da habe ich zum Beispiel, also bei manchen Distros, wo ich mir denken würde, so bei Distro-Images, da ist es noch das, wo ich das am ehesten erwarten würde, dass es ein Torrent gibt. Gibt's aber manchmal keine. Also bei manchen Distributionen habe ich keine Torrents gefunden, wo ich mir so denke, das ist doch die beste Möglichkeit, Geld zu sparen. Lasst die Leute, die eure Distro toll finden, euch helfen, das Ganze zu verbreiten. Aber ja.
Die Frage ist, die Leute, die Torrents potenziell nutzen, sind die organisch auf der Webseite landen und wie viele davon nutzen dann Torrents?
Ja, das klar.
Es gab doch auch mal hier so WebRTC-mäßige Dateiübertragungsmöglichkeiten. Das ist dann natürlich nicht so schön gemacht wie bei ja. Torrents. So. Das, und ich stimme dazu. Also es wäre schon sinnvoll, das einfach direkt in den Browser zu integrieren. Ich bin gerade am Überlegen, ob es irgendwie eine selbst wenn quasi der Server selber nicht anbietet, ob man nicht selber als jemand, der downloadet, das einfach selber einrichten könnte. Also quasi so eine Art Automatismus. Ne? Ich habe hier eine ISO, das geht, kommt natürlich auf die Informationen an, die ich da runtergeladen habe. Ne? Wenn ich da jetzt irgendwie kommerzielle Software runtergeladen habe und auf einmal erstellt mein Browser automatisch einen Torrent, wirft das auf irgendeinen Server und bietet das zum Download. Ja. Schwierig. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja dadurch, dass immer alles online ist, ja, also auch Interfaces und so weiter und so fort, alles quasi von den Geräten, mal abgesehen von irgendwie, weiß nicht, selbst WhatsApp-Sprachnachrichten und also der Standardkram, dass die Leute es auch einfach nicht gewohnt sind, einfach auch ordentliches Dateimanagement insgesamt überhaupt umzusetzen. Ne? Und dann das Torrents dann, also ich meine, auch Desktops beziehungsweise auch Laptops haben ja auch einfach an Relevanz deutlich verloren. Wer will denn auf seinem Handy torrenten?
Es ist das Projekt, was ich jetzt unter Tipps und Tricks habe, ziehe ich jetzt einfach mal kurz vor in diesem Kontext. Das ist für ISOs zum Runterladen nicht wirklich geeignet, aber das Thema mit zu viel Traffic, der Geld kostet, hatte das Firmware-Update-Projekt, hatte das auch FUPT, wie wir es so liebevoll nennen, von Richard Hughes, der halt mittlerweile hosten die halt hunderttausende Firmware-Dateien von verschiedenen Herstellern, die dann teilweise ihre Automatismen da eingebaut haben und dann sehr, sehr viele Systeme gleichzeitig auf diesen deren CDN aufschlagen und dafür sehr viel Traffic verursachen. Und die haben ein Seitenprojekt entwickelt, das heißt PESIM, wie gesagt, bei uns in den Shownotes unter Tipps und Tricks verlinke ich das. Das ist basiert darauf, das läuft, wenn ihr Firmware-Update-Daemon laufen habt, habt ihr PESIM quasi mitlaufen. Und es ist ein kleines Projekt, was auch nicht für Firmware-Update spezifisch ist, sondern ist ein allgemein über MDNA, DLNA und was ist das Bonjour-Protokoll? Mhm. Also diese Network Discovery-Protokolle stellt er halt einen Dienst bereit und sagt, gibst du mir eine Hash-Summe eines known, well-known binary blobs und den habe ich lokal liegen, dann übertrage ich den lokal. Und alle Firmware-Updates, die ihr runterladet mit dem Firmware-Update-Daemon, die ganzen Hashes werden dann im PESIM hinterlegt, die bei euch auf der Platte liegen. Und wenn ihr dann im Netzwerk ein gleiches Gerät habt, was ebenfalls die Updates zieht, zieht ihr die im Netzwerk untereinander, bevor sie dann eigentlich von den Servern gezogen werden. Das ist eine Möglichkeit, wie sie es da geschafft haben, den Traffic ein bisschen zu minimieren, was ich ganz sympathisch finde. Und ihr könnt dieses Projekt auch für euch selbst verwenden. Ihr könnt euch da selber registrieren und sagen, ich habe diese Datentransfers, ich habe hier diesen Hash davon. Und dann wird das PESIM halt auf Netzwerk ausliefern, bei eurer eigenen Software, wenn ihr wollt, dass ihr da zum Beispiel Sachen nicht immer übers Netzwerk ziehen müsst. Also übers Internet.
Wo das, also ne, jetzt haben wir ja viel über CDN und Torrents und entsprechende den Traffic zu reduzieren gesprochen. Aber wo das alles natürlich gar nicht hilft, ist bei Finanzierungsschwierigkeiten bei Free Desktop, weil da ja auch die ganze, also ich meine, da könnte man es auch verteilter organisieren, aber da ja die ganze Entwicklungsumgebung beispielsweise unterwegs ist. Und ja, das muss halt irgendwo gespeichert werden, ne, mit den ganzen Issues und so weiter und so fort. Und da hängen ja auch noch sowas wie GNOME Lux und so weiter ja auch noch dran, ne? Also das ist Ja, auch wenn die wahrscheinlich nicht mehr so viel Traffic bekommen wie früher mal.
Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, weil das so ein bisschen aus meiner beruflichen Welt, ich da die Erfahrung mit habe, es gibt sehr viele Firmen, die CI/CD-Pipelines betreiben. Das sind also in der Softwareentwicklung, wo man automatisierte Tests fährt. Und da kann man auch, wenn man sich genügend blöd anstellt, bei jedem einzelnen Änderung an der Software dafür sorgen, dass neue Docker-Images oder Container-Images oder ISOs oder sowas runtergeladen werden oder in der Pipeline jedes Mal irgendwelche apt-Pakete installiert werden. Zum Beispiel, wenn ihr auf eine Debian-basierte Distro in der CI nutzt, dann gibt es sowas wie apt-cache. Das könnt ihr euch ins Netzwerk schmeißen. Das ist so ähnlich wie das PESM-Projekt. Das ist ein transparenter Cache. Da ziehen dann eure Pipelines die Sachen durch. Das heißt, auch wenn ihr dann immer irgendwelche apt-install-Sachen in der Pipeline macht, zieht ihr das nicht immer von den Upstream-Mirrors. Ich weiß nicht, wie groß dieser Faktor ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr in diesem Bereich unterwegs seid, macht euch auch Gedanken. Es ist zwar schön, dass euer Firmeninternet irgendwie furchtbar schnell ist und man von allen möglichen Mirrors schnell Sachen runterziehen kann, aber bitte bedenkt auch, dass diese Projekte auch irgendwo diesen Traffic dann auch zahlen müssen. Gut. Spannendes Thema. Machen wir aber weiter mit einem noch spannenderen Thema. OwnCloud verliert einen Haufen Entwickler, weil es einen neuen Fork von OwnCloud gibt. Und wenn ihr jetzt euch vielleicht denkt, habe ich schon mal gehört, das haben wir doch schon mal gehabt. So ähnlich passierte das schon mal vor längerer Zeit, als OwnCloud geforkt wurde zu NextCloud. Und NextCloud auch mittlerweile sehr florierend, sehr groß sich auch weiterentwickelt hat. Während OwnCloud mittlerweile das Backend umgestellt hat auf eine Go-Basis. InfiniScale, oder das?
InfiniScale,
nennen die Architektur. Und haben sich da geändert. Nur es haben sich jetzt wieder was geändert und diesmal sind es nicht intern, also sind auch intern politische Dinge, aber es ist etwas anders, wie es jetzt diesmal gelaufen ist. Und zwar haben sich im November 2023 ein Technologieunternehmen namens Kiteworks Europe AG, Tochter der amerikanischen Kiteworks LCC, haben OwnCloud gekauft. Und der amerikanische Führungsstil hat wohl intern zu einigen Reibereien geführt, wie es vertrieben wird. Vor allem das ganze Sales-Team wurde gefeuert. Und weil sie jetzt auch rechtlich gegen den Fork OpenCloud vorgehen wollen, ist auch zu erwähnen, dass es auch von vielen Entwicklern den Bericht gibt, dass sie freiwillig quasi gegangen sind und gesagt haben, sie haben nicht mehr Lust, wie sich der OwnCloud intern entwickelt und nicht, dass OpenCloud sie abgeworben hätte. Nichtsdestotrotz hat sich jetzt OpenCloud gegründet und es sind einige Entwickler dort rübergegangen. Und ich habe mir nochmal angeguckt, die OpenCloud GmbH ist gegründet vom... Wo habe ich das notiert?
Ich glaube ganz oben. Da,
der. Ach genau, per Heinle. Das ist der von Heinle Support, die auch Mailbox.org oder OpenTalk machen, genau. Und der hat die Firma gegründet und hat auch die Betreiben bei Mailbox.org, gibt es auch so eine persönliche Cloud, wo die auch selber schon sehr viel betrieben haben. Und die haben OpenCloud gegründet und da sind sehr viele Entwickler hingegangen und es bleibt sehr spannend zu warten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Chris, du hast, glaube ich, gerade nochmal nachgeschaut. Der Fork basiert auch auf dem Go-Backend.
Soweit ich das gerade gesehen habe aus dem Artikel, basiert das auf dem Go-Backend, also auf dem InfiniScale OwnCloud.
Der ist ja jetzt, ich mag Nextcloud, ich bin ein großer Fanboy. Ich bin jetzt auch nicht, dass ich was groß gegen PHP habe, aber manchmal wünschte ich mir, dass Nextcloud ein kleines bisschen im Backend mal durchschubbern würde und nicht nur die 16. Feature drauf schrauben würde.
Wie schätzt du das ein? Ja, also ich muss das tatsächlich mal testen. Ich habe da jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht, aber vielleicht, wenn OpenCloud tatsächlich mal rauskommt, jetzt gerade bewerben sie nur, dass da ein Produkt kommen soll auf ihrer Webseite, noch ist da nichts veröffentlicht. Für diejenigen, die es interessiert, opencloud.eu. Und da ist es tatsächlich so, dass man sich bisher halt ein paar Screenshots und so anschauen kann, aber es gibt halt noch nichts Fertiges. Dementsprechend, wenn da mal was kommt, würde ich mir das einmal zu Gemüte führen und wahrscheinlich mal ausprobieren. Wenn das zuverlässigere Sync hat, wäre das ein gutes Argument.
Ich finde es ein bisschen spannend. Ich habe gerade mal geguckt, um jetzt OwnCloud Infinite Scale runterzuladen. Gibt es innerhalb des Repos, kann man nicht sagen, sondern eher so da, wo die Download-Dateien hinterlegt sind, also nicht unbedingt die Entwicklungsdateien, das konnte ich jetzt so schnell nicht finden, gibt es eine Euler, die mit dabei ist.
Oh oh.
Mhm, genau. Das heißt, also könnte sein, dass da, wenn da das Go-Backend mitgeforkt worden ist und so, dass es tatsächlich auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Müsste gleich mal gucken. Es gibt auch noch SIPs und so weiter. Vielleicht finde ich da gleich noch ein bisschen mehr, aber das ist also...
Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Stand sie geforkt haben. Also die Euler wurde vermutlich wahrscheinlich nach der Übernahme von der OwnCloud GmbH eingeführt. Würde ich jetzt mal vermuten, weil das so eine typische Geschichte ist, die amerikanische Firmen normalerweise eigentlich nur machen. Zumindest in der Regel. Und das ist sieht man ja nur bei proprietärer Software. Also dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass es, wenn man bei Infinite Scale irgendwo auf einem Fork zurück, also bei einem Fork dann da anfängt, wo die Euler noch nicht drauf angewendet war, müsste man rechtlich eigentlich auf der sicheren Seite sein, wenn es denn tatsächlich Apache 2.0 ist, als Lightens.
Nextcloud kann weder für OwnCloud noch für OpenCloud jetzt irgendwas. Die haben das vor langer Zeit da abgenabelt.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn ich irgendwelchen Leuten, die sagen, ich habe so 0,5 Computererfahrung, was empfiehlst du mir für meine eigene Cloud für den Google-Ersatz, habe ich den halt Nextcloud an den Kopf geworfen.
Ja.
Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht zu einem Ökosystem entwickelt, wo es jetzt wieder eine Alternative gibt und eine kann das gut, die andere kann das gut.
Mm.
Ich will jetzt nicht sagen, dass der liebe Herr Heinde sich jetzt mit den Nextcloud-Leuten zusammentun soll. Dennis schüttelt schon den Kopf, ja.
Nee, also ich glaube, dass das nicht, also deswegen nicht gut wäre, weil die, glaube ich, auch einen unterschiedlichen Ansatz haben. Es gibt ja einen Grund, warum Heinle dann nicht schon bei Nextcloud gelandet ist, sondern lieber dann doch parallel was anderes entwickelt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Ansatz her, wenn sie das mit jetzt auch mit der Reimplementation in Go und so weiter tatsächlich als Basis nehmen, wenn sie das tatsächlich tun, dass das tatsächlich auch, wie soll ich sagen, technologisch auch nochmal einen sinnvollen Unterschied macht zwischen Nextcloud und OpenCloud.
Ja, auf jeden Fall.
Wie Chris sagte, ein stabil funktionierendes Sync über verschiedene Clients hinweg wäre schon mal ein technologisch sehr fortschrittliches Feature.
Ja, das suche ich immer noch vergeblich, dass es unter allen Umständen immer
richtig ist. Bevor jetzt böse E-Mails von euch kommen, ja, es funktioniert meistens sehr gut, ich habe jetzt selbstbetriebene Nextclouds und beteile das mit anderen unter verschiedenen Geräten und habe daraus Familie da drin und so, und ich schaffe es trotzdem irgendwie mit erstaunlicher Regelmäßigkeit da doch wieder einen Corner Case zu finden, wo irgendwas explodiert.
Ja. Also das, was ich, Moment, also es gibt das Einzige, was ich jetzt gerade so schnell, also es gibt ein paar Resources tatsächlich dazu, und die sind unter einer Apache, also das ist aber 4 Jahre alt, also seit 4 Jahren nicht mehr geupdatet worden, das ist ein Public Archive, wenn es um Infinite Scale geht. Ich guck gerade mal, das ist vielleicht noch ein bisschen länger, ja. Aber die meisten sind unter Apache 2.0 License zu finden. Next Generation Frontend for OwnCloud Infinite Scale. Also es könnte sein, ja, sie haben einmal den Stack und sie haben einmal das Frontend. Der Stack ist Apache 2.0 und das Frontend ist AGPL 3.0, was ja erstmal okay wäre. Und das wurde auch vor 15 Stunden nochmal geupdatet und vor 2 Tagen gab es ein neues Release und so. Aber es könnte sein, dass Infinite Scale selber, Moment, doch, OCIS heißt es. OCIS wurde auch weiter geupdatet und ist auch unter Apache 2.0 License. Also irgendwas ist da. Also ich weiß nicht, ob man mit einer Euler nochmal quasi die Apache-Lizenz oder grundsätzlich die Lizenzen, die da an Software gegeben worden ist, nochmal eklatant einschränken kann. Aber so wie es aussieht, ja, ist das ganze Stack offen, Frontend als auch Backend.
Dazu müsste man wahrscheinlich zum einen die Euler mal lesen, zum anderen, es ist halt ein End-User-License-Agreement, was normalerweise nur Personen betrifft, die das eben halt verwenden, beziehungsweise installieren, um es dann zu verwenden, sollte an sich erstmal, also hat erstmal per se nichts mit dem Code und dessen Lizenzierung zu tun. Müsste man sich schon anschauen.
Ich mache mal mit Kernel-News weiter.
Na gut.
Genau. Ich habe euch einiges aus dem Kernel mitgebracht und fangen wir mal mit den schöneren Sachen an, bevor wir zu den nicht weniger schönen Sachen kommen.
Drama.
Ein Thema, wovon wir schon letzte Woche gesprochen hatten, ist NT-Sync, ist ein Driver-Feature im Kernel, welcher sich das Locking von verschiedenen Subsystemen eher an das Locking von Windows NT anpasst. Warum interessiert euch das? Naja, sehr viele Spiele und sehr viele Prozesse, die halt gerade so für High-End-Grafikanwendungen gedacht sind, haben Annahmen getroffen, wie der NT-Kernel das macht. Und der Linux-Kernel tut sich einfach sehr schwer, also Wine in dem Kontext, tut sich sehr schwer, das so performant dann hinzukriegen. Und durch dieses NT-Sync gibt es die Möglichkeit, diese Locking-Mechanismen so anzupassen, wie viele Spiele das erwarten. Und tatsächlich deutlich messbare Performance-Sprünge in fast allen Bereichen, die man dadurch erreicht. Und diese Patches waren lange in Arbeit, da gab es viel hin und her und mit Kernel 6.14 sollen sie jetzt endlich drin sein und in Wine schon teilweise genutzt, wobei mit den nächsten Releases wohl auch noch mehr kommen soll und einfach eine merkliche Steigerung bei der Spieleperformance durch die Bank merkbar sein soll.
Was sehr spannend ist, also sie haben ja die Improvements, wenn auch in einem sehr lockeren Benchmark mal zusammengefasst. Also die höchste Improvement, wenn es um Games geht, waren tatsächlich fast 700% Effizienzsteigerung. What? Das ist schon relativ hart bei Dirt 3, aber ich weiß nicht, wie Dirt 3 vorher.
Man muss gucken, wenn es gerade eins dieser Broken Games war, die halt kaum funktioniert haben, dann ist das natürlich, klingt das beeindruckend, aber wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, dass sie überhaupt funktionieren. Aber
und das sind ja jetzt, ist ja jetzt hier nur eine Auswahl, also Call of Juarez, dann Lara Croft Temple of Osiris und Resident Evil 2 und Tiny Tina's Wonderlands von Borderlands, die sind alle über 100% Steigerung. Und das muss man schon sagen, ist schon ordentlich. Alle anderen sind noch so ein bisschen im kleineren Bereich. Aber was sehr spannend ist für alle, die jetzt, okay, wann kann ich das dann mal in Stable und so weiter ausprobieren? Es wird erwartet, dass der 6.14er Kernel dann für Ubuntu 25.04 zur Verfügung steht und in Fedora 42 und dann hoffentlich eine Out-of-the-Box-Experience damit einhergeht. Interessant wäre natürlich auch, wann das Ding dann in Arch landet, weil dann schafft es nämlich seinen Weg auch in
das Steam Deck. Das ist gerade meine Frage, ob nicht vielleicht Valve sowas schon vorgezogen hat und die Steam Deck bereits hat.
Das wäre möglich. Gar nicht. Das müsste man mal nachschauen. Ich wollte gerade noch erwähnen, das ist wieder so ein Punkt, man kriegt diese News, man kriegt diese Zahlen der Performance-Steigerung und es gab ja schon in der Vergangenheit Spiele, bei denen sie die Programmierung so gestaltet war, dass sie zwar einen Native Linux Support hatten, die Binaries, aber wenn man es dann unter Proton oder Wine eben halt gestartet hat und da ist dann halt quasi die Windows-Binary-Variante zu spielen, dass die performanter war als die native Linux Support, weil der halt nicht besonders gut gemacht war, nicht gut optimiert worden ist, weil häufig bei manchen Frameworks fällt das ja quasi so mit raus, wenn man das entsprechend einstellt. Man hat sich aber da nur sehr stiefmütterlich drum gekümmert und dementsprechend war das dann so, ja, bin mal gespannt, bei welchen Spielen das jetzt dann noch deutlicher werden wird, dass einfach es vielleicht sinnvoller ist, einfach die Windows-Variante zu spielen.
Also wir haben jetzt heute schon ein Release bei Arch Linux von dem Kernel 6.13.2. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob der 6.14 da schon veröffentlicht worden ist.
Nee, das war jetzt der Release Candidate 2 oder 3 und jetzt sollte jetzt wahrscheinlich vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen rauskommen.
Genau, weil die News ist ja vom 27. Januar, also genau. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Sache und ich kann mir vorstellen, dass da Valve relativ schnell nachzieht. Vor allem, wenn vielleicht, also sie patchen ja auch dauernd in Proton immer noch Sachen dazu. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die immer wieder, wenn quasi upstream gute Sachen erarbeitet werden, ob jetzt das Support für Wayland oder eben halt auch sowas wie NT-Sync, dass dann auch die Arbeit für Valve und also in den Downstream-Sachen deutlich einfacher wird.
Man sollte jetzt nicht glauben, dass mit Linux automatisch Spiele besser laufen als unter Windows. Das wäre jetzt ein bisschen Trugschluss, den ich jetzt nicht kommunizieren wollen würde. Aber es gibt diese Fälle, wie Chris
beschrieben hat. Es gibt diese Fälle,
wo man einfach sieht, dass das Grundsystem, was die Ausnutzung von Speicher, CPU und Grafik und so angeht, einfach deutlich höher optimiert ist und solider ist. Und wir dann tatsächlich den Fall haben, dass Dinge unter Linux durch 30 Emulationsschichten performanter laufen als auf so einem Usel-Betriebssystem wie Windows. Gut, weiter. Wenn ihr auf eurem Notebook Suspend und Resume verwendet, dann mit dem neuen Kernel wird es vielleicht bei euch ein bisschen schneller sein. Da hat auch ein Intel-Entwickler, der Rafael Wozniak von Intel, hatte da im Subsystem einige Calls optimiert und in den Kernel verlagert. Und das ist nicht auf vielen Geräten, aber auf ein paar Geräten, also er hatte einen Dell XPS-Laptop da genannt, gab es eine merkliche Beschleunigung, wie schnell das Gerät in Suspend wechselt wieder aus dem Resume. Ist ja auch schön.
Ja, was ein kurzer Nachtrag, der mir gerade noch, als ich das einmal kurz nachgeschaut habe, aufgefallen ist, der Vergleich mit der NT-Sync-Geschichte. Es gibt ja bereits jetzt schon Mechanismen, mit denen das gemacht wird. F-Sync, E-Sync sind so Begriffe, die da fallen. Der Vergleich mit diesen, den wir da verlinkt haben, auch auf dem Forum-Artikel, basiert aber auf einem Plain Wine ohne eine jegliche Buffer-Geschichte. Natürlich ist NT-Sync im Vergleich zu F-Sync oder E-Sync nicht so viel besser, aber auch ein Stückchen besser. Nur, dass man jetzt nicht erwartet, dass da total die krasse Performance auch zu spüren ist, weil wenn man zum Beispiel mit der Steam Deck zum Beispiel heute schon spielt, die verwendet, glaube ich, F-Sync und das verbessert schon einige Mechanismen und dementsprechend wird der Performance Increase nicht so krass auffallen.
Ich hatte mir das gar nicht so tief angeguckt. Vielen Dank fürs Nachschauen, dass es jetzt so viele verschiedene Approaches gibt, was dieses Syncing von den verschiedenen Primitiven da angeht.
Genau.
Spannend, aber okay, die Steam hat also nutzt bereits einen Mechanismus, der das besser macht
als okay. Plain Wine, genau.
Ja. Gut, weiter, Kernel 6.14. Es gab einen Bcache FS Patch, der gemerged wurde, ganz ohne Diskussion. Also wer sich erinnert, da beim letzten Mal gab es tatsächlich, beim letzten Entwicklungszyklus gab es von dem Code of Conduct Team tatsächlich eine nicht Bestrafung, aber eine Anzeige davon, dass es nicht akzeptabel ist, wie da die Diskussionen stattgefunden haben, auch von dem VCache-FS-Entwickler. Und dadurch wurden Patches dann auch teilweise nicht angenommen im Entwicklungszyklus. Das hat jetzt alles ohne Diskussion, hat das alles sehr gut funktioniert. Und sie finalisieren vor allem das On-Disk-Format. Also es ist zumindest nicht mehr, es kann sich natürlich durch wichtige Gründe vielleicht mal ändern, aber es ist erstmal geplant, dass das On-Disk-Format bleibt. Normalerweise, wenn ihr die Version hochzieht, werden die Daten auch migriert. Und das ist jetzt nicht so, dass das jetzt dass ihr jetzt eure VCache-FS-Dateisysteme alle neu erstellen müsst. Aber es ist halt für die Stabilität und für die Rückwärtskompatibilität sehr wichtig. Und auch damit dieses VCache-FS aus dem experimentellen Teil rauskommt, haben die jetzt das On-Disk-Format stabilisiert. Und es wurde auch gesagt, dieser Kernel ist ein Wendepunkt für den Rust-Support. Der Miguel Oida, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat gesagt, dass jetzt die meisten Features im Kernel auf der Stable-Version 1.84 von Rust basieren. Und also halt auf der Stable-Version von Rust. Und das ist insofern wichtig, weil viele der Kernel-Funktionen noch darauf basiert haben, auf spezielle Patches und experimentelle Features von Rust. Und gerade das ist ein wichtiger Schritt, dass sie dabei vielen Sachen eine Stabilität von dem Rust-Ökosystem haben, bevor sie da weiter drauf aufbauen. Und die wichtigsten Sachen sind jetzt alle mit der Rust-Stable 1.84 abgedeckt. Deswegen ist das jetzt auch ein Wendepunkt dafür, dass man jetzt auch endlich viel mehr, viel sicherer Sachen im Kernel mit Rust implementieren kann.
Ja, damit kommen wir dann auch zu dem des Pudels Kern.
Dem weniger schönen Thema. Ja. Rust im Kernel. Also, wie ihr euch erinnert, wir hatten ja bei der Sendung auch das ein oder andere Mal, wenn irgendwie hier das Thema Rust aufkam, haben wir irgendwie hochprofessionell und überhaupt immer einig gerufen, es ist in Rust geschrieben. Dieser Idealismus und die Freude darüber, dass man eine Programmiersprache, die modernere Paradigmen verfolgt hat und die dann auch auf solche Projekte wie dem Linux-Kernel zurückgehen, da ist die Freude groß. Manche Leute haben es aber so exzessiv getrieben, dass sich eine gewisse, tatsächlich eine Spaltung ergeben hat, wo manche Leute solche Rust-Jünger sind und sagen, alles, was nicht in Rust geschrieben ist, ist ein Haufen Scheiße. Und genau andere Leute sagen, alle Leute, die sagen, man muss es in Rust beschreiben, haben einen Schlag weg. Und diese Streitigkeiten ziehen sich leider bis in den Kernel zurück. Da gab es schon in der Vergangenheit tatsächlich Leute, die diesen Rust-Implementation neben dem Miguel betreut haben, die das Handtuch hingeschmissen haben. Die haben gesagt, da gibt's eine doch sehr toxische und schwierige Kultur bei der Kernel-Entwicklung. Es gab auch diesen einen, hab den Titel gerade vergessen, von einem Vortrag auf einer Konferenz, wo jemand die Integration vorzeigen wollte mit Folien und er ist irgendwie bis Folie 2 gekommen und die restlichen anderthalb Stunden des Vortrags waren Diskussionen mit dem Publikum, weil da Leute sehr hitzig gegengewettert haben, gesagt haben, warum das doch alles scheiße ist mit Rust. Und das letzte Beispiel davon ist gerade, dass der Subsystem Maintainer von DMA, also dem Direct Memory Access Subsystem unter Linux, hat gesagt, dass er auf keinen Fall möchte, dass irgendwas mit Rust in sein Subsystem kommt. Und die Diskussion wurde sehr hitzig auf der Linux Kernel Mailing Liste. Es gab einiges hin und her. Tatsächlich zwischenzeitlich aber auch sehr, also noch sachliche Argumente, wo es vor allem darum geht, dass die, dass der Entwickler nicht möchte, dass es zwei Sprachen bei der Entwicklung gibt. Er hat jetzt gesagt, es ist jetzt nicht speziell Rust, sondern es ist einfach nur, dass einfach dieser Zwei-Sprachen-Ansatz total ihm gegen den Strich geht. Man muss damit erklären, ich habe versucht, mich dazu beschäftigen, ich hoffe, dass ich das jetzt halbwegs richtig zusammenkriege. Es geht darum, dass in C einige Schnittstellen im Kernel und Punkte, wo man mit Interfaces mit anderen Subsystemen interagiert, durch implizite Dinge passieren, die in C passieren, aber in Rust genauer definiert werden müssen, damit sie mit Rust vernünftig interfacen können. Und diese Interfaces schreiben die Rust-Maintainer, müssen aber angepasst werden, wenn sich unter den C-Sourcen etwas ändert. Und die Diskussion auch in diesem einen Videobeitrag, was es da war, war darüber, dass die gesagt haben, ich als Maintainer von meinem C-Code, ich beschäftige mich nicht mit Rust, ich kann kein Rust, ich habe auch keine Zeit, mich mit Rust zu beschäftigen. Ist zwar schön und gut, dass ihr das habt, aber ich will nicht irgendwelchen scheiß Rust-Code anpassen müssen, wenn ich intern irgendwas im Code ändere. Die Leute, die Rust betreiben, sagen, ja, ist okay, sag einfach nur Bescheid, wenn sich diese Annahmen ändern, dann passen wir die Interfaces an. Nur ist es jetzt so zum Beispiel, dass für den Zugriff auf DMA die Treiber ein Interface bräuchten in dem Subsystem von DMA. Und wenn es das dann, das ist quasi, soweit ich weiß, eine Datei, eine Interface-Datei, von der gesprochen wird. Und wenn sie da nicht ist, müsste jeder Treiber selbst so ein Interface haben. Und irgendwie an 20, 30, 40, 50 Stellen müsste man das pflegen, um mit dem DMA-Subsystem zu reden. Und das ist halt totaler Mumpitz. Und deswegen hieß es, ja, ich will doch einfach nur dieses Interface in DMA haben. Und wir kümmern uns auch darum, wir sorgen uns darum. Aber der Christoph
Hellwig.
Christoph Hellwig. Ich würde
es deutsch aussprechen, sieht sehr deutsch aus, der
Name. Christoph Hellwig.
Christoph Hellwig.
Hat einfach konsequent gesagt, nein, zwei Sprachen, Haufen Scheiße, mache ich nicht. Hat in seiner Sprache dann auch solche Begriffe wie Krebs genommen, dass es Cancer wäre. Und das ist schwierig in der ganzen Diskussion. Der Greg Corman hatte sich eingeschaltet, auch Linus hatte einen Kommentar dazu gegeben, wobei Linus, der durchaus sagt, ja, Rust im Kernel kann sinnvoll sein, hat an dieser Stelle nicht viel Meinung bezogen, sondern hat sich eher gesagt, so ja, Leute, sprecht über technische Argumente und kriegt euren Scheiß zusammen. Was halt schwierig ist, weil das sind keine technischen Argumente, es sind einfach nur, er glaubt, dass das Maintaining nicht funktioniert, wenn eine andere Sprache drin ist, wo man sich dann immer davon abhängig ist, wenn man anderen Leuten irgendwas sagt, dass die das fixen. Wobei die Rust-Leute sagen, ja, macht halt euren Scheiß und wir laufen euch hinterher. Ist eine super undankbare Position. Ja, schwieriges Thema. Und jetzt kommt mein persönlicher Meinungsteil dazu. Die Versessenheit einiger Leute, sich zu wehren gegen solche Sachen, finde ich absolut fehl am Platz. Also wie gesagt, ist jetzt meine eigene Meinung. Ich programmiere in Rust eigentlich nicht wirklich. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Ich finde es aber durchaus wichtig, dass der Kernel auch in der Lage ist, solche Entwicklungen mitzumachen. Und wenn es Leute gibt, die sagen, wir maintainen für dich diese Interfaces, du musst einfach nur erlauben, dass wir die dabei bei dir mit integrieren, aber wir sorgen dafür, dass sie nicht brechen. Sich dann so querzustellen, ist einfach überhaupt nicht im Gedanken einer dieser Community, dass man gemeinsam irgendwas Besseres finden will. Das ist auch eine Meinung, die der Hector Martin pflegt. Der hatte dann auch einen Mailinglistenpost vorgestern gepostet, in dem er sagt, I have no longer any faith left in the kernel development process or community management approach und hat seine Stelle als Kernel Maintainer für den Apple ARM Teil hingeschmissen. Der wird zum Glück noch von jemand anderen übernommen, Sven Peters, und es ist ein zweiter Maintainer, Jenna Graunau, mit vorgetreten, die jetzt weiter diesen Apple ARM Teil betreiben. Man muss aber sagen, der Hector Martin ist auch jemand, der sehr emotional argumentiert in vielen Sachen. Er ist aber der Leiter des Asahi-Projektes. Das sind die, die mit dem Asahi-Projekt gezeigt haben, dass man Linux auf dem Apple-Gerät, auf ARM-Hardware betreiben kann, die einen GPU-Treiber in Rust entwickelt haben von der Alyssa Rosenzweig, der innerhalb von kürzester Zeit einfach geschafft hat, was andere Treiber im Kernel über Jahre nicht hinbekommen haben, mit riesigen Firmen dahinter. Und man sieht als bestes Beispiel, dass die Leute Ahnung haben, dass sie wissen, was sie tun und dass sie damit Erfolge haben. Und ich finde, wenn der redet, dann sollte man auch mal zuhören, und es ist tatsächlich wirklich ein Verlust, wenn der jetzt sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Er wird noch weiter beim Asahi-Projekt mitarbeiten, nur nicht mehr beim Upstream-Kernel.
Wir fassen also zusammen, es hat sich ein Glaubenskrieg entfacht anhand einer Datei, die aufgrund von der Nutzung von mehreren Programmiersprachen in diesem Subsystem von DMA eingebracht werden müsste, um die sich quasi die Person, die das Subsystem derzeit maintaint, gar nicht so sehr kümmern müsste, sondern einfach nur die Möglichkeit geben müsste, dass diese Datei hinzugefügt wird, damit Rust mit seinen andere Rust-Programme und Teile des Kernels darauf zugreifen können, auf diese Schnittstelle.
Es ist die Frage, wenn jetzt irgendwas bricht, weil irgendein Treiber nicht mehr mit dem DMA-Subsystem interfacen kann, bauen irgendwelche Testprozesse, bauen und brechen dann. Und dann brechen sie im DMA-Subsystem. Wer muss da gucken? Wer muss sich zuerst damit beschäftigen? Naja, der DMA-Subsystembetreiber. Und der stellt dann fest, aha, euer Interface von Rust ist out of date und ihr greift falsch darauf zu und macht falsche Structs und deswegen. Und dann musste er sich aber damit beschäftigen im ersten Moment. Und wenn dann Linus sagt, dass der Kernel nicht veröffentlicht werden darf, solange das nicht gefixt ist, sind die plötzlich verantwortlich für die korrekte Rust-Darstellung.
Genau, also, verstehe
ich. Sorge kann ich tatsächlich von dem Christoph verstehen, seine Art trotzdem überhaupt gar nicht.
Genau, verstehen kann ich das auch, aber also es ist ja jetzt nicht so, als würden die Subsysteme dauernd nur Einzelpersonen zugeordnet sein alleine, sondern da sind ja dann mehrere Personen, oder also, wie du ja auch gerade schon formuliert hast, dass einige Leute gesagt haben, hey, wir kommen dann sofort quasi zur Hilfe und helfen, ihr müsst uns nur Bescheid geben, dann gucken wir direkt da rein und versuchen das entsprechend zu ergänzen. Also das ist ja gerade der kollaborative Charakter, nur da geht es jetzt um, einer sitzt da quasi auf dem DMA-Bereich und sagt, hier kommt mir kein Rust rein. Ja, also schwierige Entscheidung, aber es zeigt so ein bisschen, dass der Umgang miteinander doch sehr, sehr viel auf einmal mit Technik zu tun hat und dementsprechend gute Governance, um das mal so den Begriff mal reinzuwerfen, super, super wichtig ist. Und dann eben halt auch natürlich die Motivation von einzelnen Leuten so zerbricht, dass sie sagen, alles klar, Leute, ich mach mein eigenes Ding.
Insofern finde ich dann auch teilweise dann den Rückzug mancher Beteiligter dann auf diese Aussage, mir geht es hier um die Technik, ich möchte gerne, dass mein Rechner gut funktioniert und dieses ganze hier, dieser Kindergarten da außenrum, was soll denn das eigentlich? Die machen es sich halt auch wieder zu einfach, wenn man das dann so sagt, weil es geht halt um Zwischenmenschliches, es geht um Kommunikation, wie du schon sagst, ne? Governance kann das anleiten, kann mit guter Governance irgendwie eine Struktur schaffen, in der gute Kommunikation auch textuell, nicht wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Ich meine, wir drei genießen das gerade jetzt, dass wir direkt gegenüber sitzen und miteinander reden können über diese Themen. Und das ändert aber ganz viel, wenn das fehlt. Und das merken Michael und ich auch in unserer privaten Kommunikation immer wieder, dass wir sehr davon profitieren, direkt miteinander zu reden. Und das ist bei solchen kollaborativen Projekten genauso wichtig.
Also ich bin nicht unbiased. Ich versuche mich mit den Theorien hinter Sprachen, hinter den Konzepten, was die Vorteile, Nachteile neuer Sprachparadigmen sind, zu beschäftigen. Die Kritik an C ist ja, auch ein Teil davon ist das Undefined Behavior, dass der offizielle C-Standard in gewissen Situationen durchaus sagt. Die gehen zurück, da gab es jetzt von The Primogen vor kurzem auch ein schönes Video zu, der darüber einen Artikel gelesen und kommentiert hat, dass sehr viele verschiedene CPU-Architekturen und Sachen, die damals so entwickelt haben, einfach nicht performant möglich war, vorzugeben im C-Standard. Das muss so und so null terminiert gecheckt oder Buffer müssen so und so aligned sein, weil wenn man dann jeden dazu zwingen würde, würden gewisse CPU-Architekturen das überhaupt nicht effizient implementieren können. Aber das Undefined Behavior führt halt dazu, dass Sachen undefiniert sind, implizit passieren und zu Problemen führen, die einfach, es gibt so bescheuerte Probleme, dass die in einer Sprache sind, dass du, wenn du Optimierungen erschaltest, ein Code anders sich verhält, als wenn du nicht mit Optimize bildest. Und das ist einfach das ist nicht mehr zeitaktuell. Ich bin da nicht biased, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man mal eine Sprache wohl definiert sein soll, dass es auch, und wenn es nicht Rust ist, sondern nimm Go, nimm irgendwas anderes, dass solche modernen
Sprachen.
Modernen Sprachen.
Okay, ist nicht modern, Entschuldigung.
durchaus wichtig und die Zukunft sind, auch für Betriebssysteme, auch für Linux. Und da haben nun mal viele Leute sich dazu entschlossen, dass das ein Weg für Linux ist, auch Linus als Maintainer vom Kernel. Und wenn man sich als Community dazu entscheidet und dann als einzelner Subsystem-Maintainer, das ist ein schöner Einwurf von dir, denn das ist ja denn der einzige, das weiß ich gar nicht, dann da querstellt, dann ist das scheiße. Ja. Dann bist du einfach für die Community, für die Kernelentwicklung ein Problem. Dass die Reaktion jetzt sein könnte, ja, dann macht euren Scheiß, dann schmeiße ich mein Handtuch auch hin, ist halt auch doof. Ich finde das katastrophal. Sowohl wie das Martin sein Handtuch hinschmeißt, auch wenn der Christoph Hellwig, wenn
ihr uns gerade hört,
und du dein Handtuch hinschmeißt, ist genauso destruktiv.
Ja.
Versuch doch einen Weg zu finden, wie man miteinander auskommen kann, wie du sicher gehen kannst, dass diese Probleme von Rust dich nicht betreffen, aber arbeite doch bitte für den Kernel, für die Community, wo man diesen Weg gehen will, wo viele Leute das sehr feiern und begrüßen und da diese Art von Ablehnung Haltung zu haben, halte ich für richtig problematisch.
Ich meine, es gab ja, wir haben uns im Vorgespräch ja kurz darüber unterhalten, gab es ja auch die Forderung, ja, dann machen wir mal einen eigenen Kernel. Klar, das machen wir mal ebenso unterm Arm, gar kein Problem. Das ist ganz, ganz fix mal gemacht. Das ist natürlich Banane. Was ich aber gerade mal überlegt habe, was ist denn, weil es ja ein Subsystem ist, was ist denn, wenn man das DMA-Subsystem einfach in Rust neu schreibt?
Und das als...
Ich wäre ein bisschen frech.
Ja, und Arsch voll Arbeit.
Ich höre Christoph in unsere Richtung schreien gerade.
Ja, der hört uns nicht. Aber das war ja nur so eine, ne? Aber, und das gibt's ja schon mit, wie war es?
RedoxOS genau. Ist ein alternativer Kernel auf Rust basierend. Das gab diesen Artikel darüber, der versucht hat, sehr sachlich darzustellen, dass diese kulturellen Probleme durchaus ein Teil da sind und es nicht einfach, also man kann nicht einfach hingehen und sagen, jetzt ist alles besser, ich bin der neue hippe Mensch, der Rust verwendet. Aber diese Conclusion, ja, dann schreibt doch euren eigenen Kernel oder fork das, ist halt auch so, ja, nee. Das ist so ein, geht mal in euren Sandkasten, wir kacken dann von oben auf den Kopf. Ist, nee. Und es ist tatsächlich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht bei einigen unbeliebt mache oder so, aber Leute, die glauben, dass C eine vernünftige Programmiersprache ist, haben Schlag weg. Es ist ohne Scheiß. C ist eine wichtige Programmiersprache. C hat viel erreicht und C kann tolle Dinge. Man kann in C auch sehr gut programmieren. Man kann sich aber auch wahnsinnig die Füße abschneiden. In der Realität schneiden sich Leute ständig die Füße ab. In der Realität machen Leute ständig Fehler. Und wenn dann jetzt rant ich gleich wieder, aber...
Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass Menschen dem rein sachlichen Argument nicht folgen können, dass eine modernere Programmiersprache, die einem sehr viele Fehler vorwegnimmt, nicht zu verwenden, das dann zu sagen, nee, das geht nicht, ich habe dafür auch kein Verständnis. Bin ich ganz bei dir.
Ich finde auch, also warum es Programmiersprachen überhaupt gibt, ist ja, den Menschen, die entsprechend Prozessormacht nutzen wollen, ein Interface für sich zu geben, mit dem sie interagieren können, mit dem sie ihre Programme schreiben können, besonders effizient, aber auch im Idealfall nicht besonders fehleranfällig, weil am Ende nutzen Programmiersprachen, sind es nicht einfach nur Techniken, die entwickelt worden sind, sondern sie sind von Menschen entwickelt worden, für Menschen, wenn auch sehr spezielle, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Ne, wer da C schreibt. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir alles in Python neu implementieren müssen, weil es so einfach, also funktioniert auch nicht, aber weil es so vermeintlich einfach zu verstehen ist oder so. Aber wenn wir ja jetzt die Erfahrung von, weiß ich nicht, 40 Jahren C, ja, also haben, nee, wahrscheinlich sogar noch älter, ne, also 70er Jahren wahrscheinlich.
Ja, ja.
Dennis, wie hieß er denn nochmal, der da gestorben ist, Dennis? Der hat doch C entwickelt, mitentwickelt. Komme ich gerade nicht drauf. Egal, ist schon ein paar Jahre her, dass er gestorben ist, aber war auf jeden Fall ein großes Ding. Genau, als nämlich hier
Richie?
Ja, Dennis Richie. Der hat C mitentwickelt oder miterfunden. Und ja. Dann gab's ja die sind ja im selben Jahr gestorben wie Steve Jobs. Ne? Und dann wurde dann gesagt, ja Leute, also ihr konzentriert euch hier alle auf Steve Jobs, der eigentlich nur Leute verarscht hat primär und für einige posttraumatische Belastungsstörungen zuständig ist. Und Dennis Ritchie. Und Dennis Ritchie, der irgendwie quasi die Basis moderner Programmierung mit umgesetzt hat oder Möglichkeiten für Kernelentwicklung und so weiter geboten hat, der wird in keinster Form in der Tagesschau mal eben nochmal
erwähnt. Ja, der hat das Unix-Betriebssystem auch mitentwickelt, das ist auch richtig. Nicht nur C, also.
Genau, aber da kommen wir jetzt so ein bisschen von einem zum nächsten, aber nochmal quasi zur Erinnerung, dass Programmiersprachen ja immer noch Interfaces für Menschen sind und wenn sich da dann so nach und nach herausgestellt hat, na ja, also ist wohl sehr fehleranfällig. Entweder, ne?
Es gab einen russischen Artikel, dessen Autor ich schwer gerade aus diesem Text herausziehen kann. Ich muss den mal gleich durch den Translator schicken. Ich werde es in den Shownotes aber nachreichen. Den hat ein Translator der Version, darauf hat The Primogen, ist so ein YouTuber, der auf Artikel reagiert. Ist jetzt egal, ob YouTuber oder so. Es geht darum, dass dieser Artikel und wie Primogen auch darüber diskutiert, sehr gut zeigt, dass es einfach Probleme gibt, die mit C einfach so gewachsen sind. Also, dass es etwas entstanden, wie C damals genutzt wurde. Und es ist auch furchtbar sinnvoll, dass oder logisch, dass sie so entstanden sind, aber einfach zeitgemäß nicht mehr so richtig sind. Und deswegen, der Artikel heißt auch C Must Die, etwas plakativ.
Wie so häufig, ja.
Aber ich kann euch trotzdem empfehlen, also der Artikel ist auf Russisch, aber ich mache mal einen Translator-Link, suche ich gleich raus und poste ich und das Video von Primogen, euch das einmal einzutun. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum einfach C zeitgemäß nicht mehr funktioniert und warum das ein Problem ist.
Genau, schön, dass wir zur Differenzierung und zur, wie soll ich sagen, Abkühlung der Debatte beitragen konnten mit C Must Die. Ja.
Müssen wir jetzt durch.
Genau, und Rust is cancer. Rust.
Viele mögen auch Rust nicht, weil die Governance am Rust-Projekt auch unglaublich viel Scheiße gebaut hat. Eine unglaublich schwierige Zeit die letzten 2-3 Jahre hatte und wirklich viele Sachen passiert sind, die nicht akzeptabel sind. Deswegen, ja, aber dann bitte kein C.
Genau, bei Nix auch. Also wir haben dauernd dieses Problem. Also es ist ganz witzig dafür, dass wir hier seit gefühlten Jahrhunderten hier die Linux-Launch machen, immer wieder über Open-Source-Software-Projekte sprechen und dann am Ende, ja, es kommt am Ende auf die Finanzierung an und wohl auf das Verhalten von Menschen untereinander, weil trotz Internet und allem drum und dran und schönen Git-Versionen mit tollen Features drin, wir am Ende doch wieder auf menschliche Interaktion treffen. Und den Schwierigkeiten, die gemeinsame Arbeit ordentlich zu strukturieren.
Ist das aber nicht ein Spiegel unserer Gesellschaft?
Wow, nein. Okay. Also die Linux-Kernel-Mailingliste ist nicht der Spiegel unserer Gesellschaft.
Das meinte er, glaube ich, nicht.
Dass aber der Umgangston immer rauer wird und man Geld eher für Kackscheiße wie irgendwelche KI ausgibt, anstatt irgendwie für sinnvolle Dinge und dass man dann nicht mehr miteinander reden kann und immer wieder extremere Positionen bezieht. Und
ich würde ja behaupten, dass es von Anfang an immer der Fall gewesen ist. Also nur weil man sich per Social Media nicht angeschrien hat, hat man sich trotzdem auf Mailinglisten schon vor 10-20 Jahren gut angeschrien.
Ja.
Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest,
aber dass natürlich die letzten 10-20 Jahre deutlich schlimmer geworden ist.
Es ist nur einfacher geworden, an die Information zu kommen, ist auch meine Theorie. Und
wir sind jetzt schon gerade mega am Sidetrack, deswegen
ja, so ein kleines bisschen. Jetzt ist aufgeworfen,
auf gar keinen Fall. Nein. Ich will dazu ein gutes Beispiel ziehen, weil für mich gab es konzeptionell einen Unterschied, einen Wendepunkt, der ist so bescheuert, wie es klingen mag, als Leute mit Eiern auf Häuser geworfen haben.
Aha.
Es war nämlich zu den Zeiten, als Google... Es
begab sich aber zu der Zeit.
Ja, als Google Maps Street View eingeführt hat und Fotos von Häusern gemacht habe und Leute in Deutschland sich dann verpixelt haben, was auch eine Bananenüberreaktion teilweise ist, das ist jetzt ein bisschen komplexer, dass ich das Thema jetzt nicht aufmachen wollte, aber dann Leute als Reaktion darauf, Häuser, die verpixelt auf Google waren, mit Eiern beworfen haben.
Das gab's?
Das habe ich
gar nicht mitbekommen.
Und für mich, als ich das gelesen habe, ist für mich persönlich der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, Leute, die im Internet große Fresse haben und irgendwie rumstreiten und irgendwie unangenehm sind, fangen an, plötzlich auf der Straße rumzulaufen und ihren Frust über Dinge auf die Straße zu nehmen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, ich beschwere mich über Dinge und gehe demonstrieren, sondern irgendwie kommen so bekloppte Ideen, wie mit Eiern auf Häuser zu werfen. Wo ich dann teilweise so sage, so irgendwie haben wir in der Gesellschaft nicht mehr so das Interesse an der Konfliktlösung, sondern irgendwie nur noch an der Darstellung der eigenen
Meinung. Konflikts an
das
sich,
war für mich ein Wendepunkt, das war 2014 oder so, oder 2010. Das war für mich persönlich so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, irgendwie wird das Internet gerade kaputter.
Aber wir dürfen jetzt nicht in die Nostalgie verfallen, dass man sagt, ja, wir haben nicht mehr, weil das ist Bullshit. Also, weil nur das Internet neue Kommunikationsmöglichkeiten geboten hat, hieß das nicht, dass es nicht auch in der Vergangenheit schon entsprechend solche Auseinandersetzungen gab, die wurden dann aber anders ausgefochten.
Nee, noch nicht mal. Mein Argument an der Stelle wäre, das Internet, in diesem Fall jetzt zum Beispiel Michaels Anekdote, Google hat noch einen Grund mehr den Leuten geboten, mit Eiern auf Häuser zu werfen oder auf andere Gegenstände, weil das haben Menschen auch früher schon gemacht, um ihren Protest auszudrücken. Es ist einfach eine Protestform, auch wenn es sich dabei um Sachbeschädigung handelt. Und jetzt gibt es einen Grund mehr, nämlich Streetview-Verpixelung, um Frust darüber zu haben und diesen damit zum Ausdruck zu bringen.
Aber um mal ein kurz gesagt Video da anzuführen, es ist so ein bisschen, früher hatte man diese kleineren Gemeinden, diese Tribal Räume waren kleiner, in denen man sich gefetzt hat und die Meinung waren, man war weniger mit sehr vielen extremen Meinungen und Gegensätzen konfrontiert.
Und das ist, ich würde sagen, dass der Umgang anders geworden ist. Also im Sinne davon, dass der Umgang sich entsprechenden Rahmenbedingungen der Personen, die in dieser Community zu finden waren, damals angepasst hat. Das heißt, man konnte einige Aussagen einschätzen. Das heißt, es gab trotzdem radikale Aussagen. Aber mit denen wurde ganz anders umgegangen. Ne? So, aber das ist jetzt kein Kulturverfall, sondern dadurch, dass wir, ja, also wir werden dem vielleicht öfters ausgesetzt. Aber das liegt ja auch nicht einfach nur, weil die Gesellschaft schlimmer geworden ist, sondern weil natürlich Technik Gesellschaft beeinflusst. Ja,
so wie alles.
Und dementsprechend bestimmtes Handeln fokussiert. Und da sind wir wieder bei, wie soll ich sagen, da sind wir wieder beim Kapital. Weil am Ende geht's ja dann um Werbung, um Enragement und Engagement. Und das, solange das dann der Modus ist, ist das nicht so wahnsinnig überraschend?
Jetzt versuche ich mal, die Kurve zurück zum Thema zu nehmen.
Na gut.
Und letztendlich ist am Ende, dass die Möglichkeit für neue Entwickler beim Kernel teilzunehmen halt schwieriger ist, weil mit C man sehr viel schwieriger einsteigen kann. Und eine Alternative, und es mag nicht die beste Alternative sein, sie mag nicht jedem gefallen, aber mit Rust hat sich eine Alternative geboten, die tatsächlich sich an anderen Stellen schon bewährt hat. Und es wäre wichtig, finde ich, dass man dem Ganzen eine Chance gibt. Und auch wenn ihr sagt, ihr findet Rust mega scheiße, so bitte ich doch auch in Online-Diskussionen, dass wir jetzt versuchen, mal uns ein kleines bisschen darauf zurückzubesinnen, dass wir irgendwie ein geiles Ding am Ende liefern wollen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nichts mit Rust zu tun haben, okay, es gibt Leute, die werden versuchen, euch das auch irgendwie zu ermöglichen, dass ihr möglichst wenig Kontakt damit habt, aber dann blockiert das nicht so.
Aber alleine irgendwie lieber Umgang, allein wird es natürlich auch nicht richten, sondern wir haben im Moment eine Governance-Struktur innerhalb des Kernels, die ja von einem Benevolent Dictator ausgeht, der sich zwischendurch mal im Ton vergriffen hat, dann wieder ein bisschen angepasst hat, darüber reflektiert hat. Aber die ordentlichen Entscheidungsstrukturen, ob Rust überhaupt in den Kernel kommt, alle gucken auf Einzelpersonen, ja, anstatt irgendwie einen Modus zu finden, in dem gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können. Und ich nehme jetzt mal nur Debian als ein Beispiel von vielen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Debian das beste Konzept hat, aber weil sie haben ja auch bei Systemd haben sie ja auch ordentlich Stress gehabt, habe ich so gehört. Ja,
es gab eine Spaltung.
Genau, deswegen gibt's Devoan, auch wenn Devoan, glaube ich, spielt das noch eine Rolle eigentlich?
Kaum.
Naja, egal. Aber ich will eigentlich nur darauf hinaus, dass es eigentlich keine ordentliche, außer jetzt hier Linux Foundation und so weiter, die aber auch wieder Einzelpersonen sind, die mit der eigentlichen Entwicklung gar nicht so viel zu tun haben.
Da würde ich dir aber widersprechen. Ich glaube, es gibt die Governance-Struktur, es gibt die verschiedenen Subsystem-Maintainer und es gibt Entscheidungsprozesse, die von oben von Linus kommen. Es gibt Entscheidungsprozesse, die in den Subsystemen bei den Subsystem-Maintainern liegen. Die
dieser Rahmenbedienung, es ist eine andere Programmiersprache, ist halt noch nie in diesem System aufgetaucht. Und deswegen ist das jetzt etwas, wo es noch keinen Prozess für gibt, wo man sagen kann, ja, Linux gibt jetzt vor, dass alle müssen jetzt Rust lieben.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Linus das jetzt quasi voranbringt, sondern er hat's zugelassen. Ja, also er hat gesagt, ja, wir sind da offen für, wir können das, ne, also er zieht sich ja, wie du ja auch beschrieben hast, aus der Diskussion raus, was ja alles gar kein Ding ist, aber wenn der Prozess ist, naja, am Ende sagt Linus, was Phase ist, egal ob er das mit besonders viel Pathos sagt oder sagt, ja, mach doch, was er wollt. Das ist schon, das macht schon, also es gibt da, glaube ich, bis auf eben halt die Mailingliste, wenig Rahmenbedingungen, abgesehen von Linus sagt. Ja, mal abgesehen von, ne?
Also entweder verstehe ich dich falsch oder ich teile die Einschätzung nicht, weil es ja durchaus die Expertise bei den Leuten gibt und es ist vor allem der Fokus auf die technische Expertise. Und die Leute, die technische Expertise haben, entscheiden. Diese Prozesse gibt es und es gibt diese dedizierten Bereiche und Subsystem Maintainer. Ich finde, das ist schon eine klare Struktur.
Da sind wir jetzt bei Meritokratie. Also die Annahme davon, dass die Wissenden entscheiden. Und das glaube ich nicht.
Ich muss zugeben, jetzt bin ich auch nicht so tief im Linux-Kernel-Mailing-Sync-Prozess, dass ich das jetzt mit Inbrunst verteidigen kann.
Weil das findet nirgendwo statt, sondern das findet vor allem von durch Machtstrukturen statt. Das heißt, wie viele Leute kann ich hinter mich versammeln? Das heißt jetzt nicht, dass da jetzt nur die Populisten regieren, das will ich nicht sagen, sondern die Anerkennung. Ja, also wenn ich Anerkennung habe, wenn ich mir...
Sagst du, dass das im Kernel der Fall ist, oder wie?
Naja, also ich sagen wir mal, würde mich gegen die Annahme sperren, dass auf der Kernel-Mailing-Liste die Meritokratie herrscht, also die Regierung der Bestwissendsten über bestimmte Rahmenbedingungen.
Naja, also es gibt bestimmt Leute wie Hector, die sehr viel über Dinge mehr wissen und nicht das Sagen haben, ja, das ist richtig.
Ja.
Aber es ist der Maintainer-Prozess ist ja nicht so, ich kann ja nicht da hingehen und sagen, ich bin jetzt Maintainer von DMA.
Nee, das sage ich ja auch nicht. Sondern aber die Leute sind ja irgendwie dann Maintainer geworden und die Annahme, dass das immer diejenigen sind, die am meisten
verstehe, was du meinst.
Also ich will einfach nur davon weg, dass man annimmt, dass die Kernel-Mailing-Liste nur von dass die Machtmechanismen, die da alltäglich sind, ne, wenn ich mehr weiß als du, dann habe ich Macht über dich, aber die Frage ist, ob ich diese Macht in dieser Form auch umsetzen kann, ist dann wiederum was anderes, wenn du aber 10 Leute hinter dir hast, die sagen,
ich glaube, der Begriff Macht stört mich halt bei dir gerade so ein bisschen, weil ich tatsächlich, das ist auch das, was Linus nicht immer super hilfreich, aber worauf er sehr Wert sitzt und wo er sagt, ist mir scheißegal, ob du das anderen Gesicht nicht magst. Gib mir technische Argumente. Hast du keine technischen Argumente, halt die Fresse.
Genau.
Das ist für mich eine Art von, das ist nicht Macht, das ist eine
sehr... Doch, natürlich. Also doch. Macht hat einen schlechten Ruf, weil jederzeit, also wenn wir eine Informationsasymmetrie haben, untereinander,
ja,
ne, dann hat einer mehr Macht in dem Moment. Ja, wenn ich dir etwas verheimliche, habe ich Macht in dem Moment. Ja, sehr, sehr basal. Also so minimal, also auch unproblematisch. Ich muss es ja noch nicht mal ausspielen, noch nicht mal nutzen. Aber das führt zu Automatismen, wenn da keine Transparenz drüber herrscht, das führt zu Automatismen, oder ich noch 10 Leute hinter mir habe, die das Wissen auch nicht haben, aber mir zum Beispiel eher vertrauen als dir, dann führt das automatisch zu ganzen Diskussionsverschiebungen und ganz spannenden Entscheidungen, sagen wir mal so. Und nur weil Linus da zwischendurch mal sagt, Moment mal, technische Argumente. Manchmal sind die Argumente, also als würde jetzt unbedingt immer das technische Argument, also Pro- und Kontraliste ist ja immer so die Basis, die man da nimmt, aber Pro- und Kontraliste reicht ja nicht, sondern du musst ja eine Gewichtung der Pro- und Kontra-Argumente haben, wenn man es jetzt mal nur ganz platt so runterbricht. Und die Gewichtung, was mir wichtiger ist, entweder die geile Programmiersprache Rust oder ein sauberes Subsystem wie bei DMA, nur mit C, das ist... könnte man als gleichbedeutende Argumente zählen.
Ja. Deswegen ist das auch etwas, was wahrscheinlich so eskaliert.
Genau. Also ist eines der Begründungen dafür.
Aber jetzt musst du die Brücke bitte wieder zurückfinden.
Machen wir.
Linux im PDF.
Das ist schon eine witzige Geschichte mit Linux im PDF, weil direkt C wieder vorkommt.
Aber es läuft doch Rust im PDF.
Ja.
In dem Fall läuft Risk im PDF.
Und zwar folgendes. Studi tatsächlich hat aus Spaß und Jux und Dollerei einfach mal gesagt, pass auf, ich nehme mal den Linux Kernel. Und da, also ich nehme mir mal den einen RIS in C implementierten RISC-V-Emulator. Tiny Emu heißt der. und dann wandle ich einfach dessen Quellcode mit M-Skripten in JavaScript-Code um. JavaScript, das kann man ja in PDFs einbauen. Also hat die Person also diesen RISC-V-Emulator quasi in das PDF mit eingebaut und kann darüber einen Linux-Kernel starten. Die Textausgabe oder damit man dann mit dem Linux-Kernel interagieren kann, findet dann über ASCII-Ausgabe statt. Ja, und dann gibt's noch eine virtuelle Tastatur, auf die man rumtippen kann. Und schon habt ihr in einem kompletten PDF einfach mal den Linux-Kernel am Laufen und könnt da dann viel drumherum spielen. Natürlich braucht der Bootvorgang wohl ein bisschen. Und es ist wohl nicht möglich, das in Firefox in dem PDF-Reader auszuführen, sondern nur in Chromium. Aber das zeigt so ein bisschen die Möglichkeiten, die es so gibt. Aber ich habe die ganze Zeit immer nur so Einfallstor. Ich meine, das ist jetzt bei PDFs oder bei Excel-Makros jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Aber ich dachte nur so, es ist ja nett.
Aber warum geht das?
Genau. Es ist eine andere Form von Portable Apps. Aber holy shit.
Dass man mit mittlerweile WASM als ein aktuellerer Standard und noch mit M-Skripten, damals mit Plain JavaScript, alle beliebigen LLVM-supporteten Sprachen in JavaScript kriegt, ja. Und dass man JavaScript im PDF ausführen kann, ja. Ich sehe die Kette dahin. Cool, witzig. Aber an dieser Stelle möchte ich dann halt nochmal anbringen, dass eine aktiv interpretierte Skriptsprache in Anzeigedokumenten eine beschissene Scheißidee ist. In PDF, in Doc, es ist das größte Sicherheitseinfalltor seit 30 Jahren.
Seit Menschen.
Stop it, get some help. Also, ich mag C schon nicht, aber jetzt kommt noch JavaScript, ey. Haltet mich zurück.
Ja, also wir binden dich gleich am Stuhl fest. Ja. Genau, ist einfach ein fantastisches Beispiel, dass man es nicht tun sollte.
Aber das sollte man definitiv nicht tun.
Ich mag diese invertierte, also dieses, warum leckt der Hund seine Eier? Ja, weil er es kann. Ich finde, das ist dieses Nutzen von Dingen, für die sie gar nicht zugedacht waren.
Hacking quasi.
Hacking?
Meine Güte.
Wow. Das wird ein spannendes neues Konzept gezeigt.
Okay, also, falls wir das noch nicht kannten bisher, also Hacking ist.
Aber nein.
Trage ich einen 38C3 Zipper? Ja.
Hacking ist für mich vor allem auch das Verstehen und das komplette Verstehen bis nach unten zu
Sagen. Der
Hacking heißt ja nicht unbedingt darum, dass man auch Dinge tut, für die Dinge nicht geeignet gedacht waren. Also.
Geht so.
Man verwendet sie nur nicht so, wie man es ursprünglich intendiert hat.
Also, ja. Wenn ich nicht weiß, wie Binärcode funktioniert oder wie
Assembler. Nein, da bin ich ja voll bei dir. Dass man das Hacking ist, Hacking ist eine Voraussetzung, um das Verständnis bis nach unten aufzubauen, aber dann auch auf so bescheuerte Ideen kommen, wie Doom auf einen Drucker auszuführen, das finde ich lustig.
Ich will darauf hinweisen, dass jegliche Veränderung eines Algorithmus, und das kann ein Koch oder ein meinetwegen auch ein Häkelrezept sein, wenn man feststellt, wenn ich jetzt die Öse nicht direkt ziehe, sondern zweimal den Faden durch zwei Ösen ziehe und dann erst einmal rumwickel und dann nochmal weiterlaufe, bin ich doppelt so schnell. Das ist auch Hacking.
Hacker.
Das sind Hacker.
Ja.
Muss man voller Anerkennung sagen.
Ja.
Menschen, die sowas rausfinden.
Food Hacking.
Ja. Es gibt tatsächlich als JavaScript x86-Emulatoren, ich glaube Cherry P oder so heißt die Firma, die ist aber nicht Open Source, die hat ihre Kernkomponenten nicht Open Source, deswegen will ich jetzt hier nicht verlinken, aber die machen das auch schon seit längerem und dann kann man sich seine eigene VM im Browser ausführen und so ein Zeug. Ich finde das super spannend, ich mag auch WASM. Ich mag kein JavaScript, ich liebe WASM.
Ja,
kleiner Widerspruch. Warum?
Also nicht, weil ich das...
Wie viel Sidetrack wollen wir jetzt
hier? Genau, es klingt kritischer, meine Nachfrage klingt kritischer, als sie gedacht ist, aber ist es sicherer als JavaScript?
Es ist ein durchdachteres, solideres Konzept. Ich mag das Konzept einer Abstraktion durch eine virtuelle Maschine.
Okay.
Und ich bin auch aus der Java-Welt, JDK-Welt, aber es ist prinzipiell sehr ähnlich zum, was das JDK liefert, nur auf anderen Ebenen. Und ich habe auch mittlerweile anerkannt, dass der Browser das zweite Betriebssystem ist. So traurig das ist. Ich bin da nicht glücklich drüber, aber das ist so. Und dadurch ermöglicht durch WASM eine sehr solide, vernünftig, stark definierte, performante und nicht durch 16 Shitstack-Layer an Frameworks und Abstraktionsschichten man Dinge ausführen kann. Die Kurzversion.
So, jetzt haben wir gerade einen Angriff auf das PDF gesehen. Jetzt geht's um den Angriff auf sichere Kommunikation.
Okay. Der dezente Wink mit dem Zaunfall von Chris. Ein Thema noch von den News von euch. Und zwar der CEO von Telegram, Pavel Durov, ist in Frankreich inhaftiert worden. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und es gibt jetzt von den französischen Behörden ein Paper, die quasi die Vorwürfe gegen ihn erheben. Und da sind irgendwie 12 Punkte weitreichend von Bereitstellung zu einer Plattform für illegale Aktivitäten, Drogenhandel, aber auch Bereitstellen von verschlüsselten Diensten, welche die Identität nicht preisgeben, kriminelle Beteiligung an schweren Verbrechen und lauter so ein Zeug, dass wenn man sich das durchliest und jetzt kommt das Schwierige dabei, weil der Bias gegenüber Telegram ist bei vielen Leuten auch, auf Telegram passieren furchtbar viele schlimme Dinge, da sind unglaublich viele bekloppte Leute, die machen schlimme Sachen, Telegram ist böse. Was aber meiner Meinung nach viel zu kurz gedacht ist, nämlich wenn ich sage, ich habe eine Plattform, auf der ich erlaube, dass man sich sicher kommunizieren kann, dann müssen auch Arschlöcher und Idioten darüber diskutieren und kommunizieren können. Es ist auch die Frage, wie sehr solche Inhalte auffindbar sind, ob sie öffentlich sind, dass Telegram nicht hinreichend Kanäle schließend dicht macht von irgendwelchen Rechtsextremen und anderen komischen Leuten. Ja, aber an der Stelle sind diese Angriffe gegenüber dem Pavel Durov, diese Vorwürfe, einfach nur eine rein politische motivierte, also meiner Meinung nach eine politisch motivierte Handlung. Und jetzt stelle man sich mal vor, ein Mark Zuckerberg würde in Russland festgenommen werden und Russland würde dem das alles vorwerfen. Dann wären wir hier im Westen, würden wir auch alle ganz groß zappeln. Also wir drei vielleicht nicht, aber viele andere Leute würden schwer zappeln. Und es ist für mich ein Angriff auf die Kommunikation, eine gesunde Gesellschaft und Miteinander und auch ein sicheres Miteinander erfordert, dass ich in der Lage bin, anonym zu kommunizieren oder sicher zu kommunizieren. Und ist einfach eine absolute, also mich macht das super wütend, dass Frankreich jetzt so versucht, gegen Pavel Durov vorzugehen. Kommentare von euch.
Ja, das ist grundsätzlich im Moment wieder mal, also das ist ein Kampf, der nie aufhört, nämlich verschlüsselte Kommunikation in irgendeiner Weise entweder mit einer Backdoor auszustatten oder grundsätzlich zu verhindern. Wird ein bisschen schwierig, würde ich behaupten. Und das führt ja regelmäßig dazu, dass Matthew und Amandine von Element durchdrehen, wie viele andere, weil all diese Sachen hier, wenn jetzt
halt, kann man Element auch vorwerfen.
Genau, Matthew, könnte ja. Man, wenn sie das
oder Signal.
Genau,
das ist einfach ein bisschen bekannter und dann wird das passieren.
Aber dass selektiv im Rechtsstaat agiert wird, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig überraschend.
Nein, es ist nicht überraschend, aber man darf es ja mal trotzdem sehr kritisch anmerken und sagen, wie problematisch das ist. Und ich weiß, dass viele Leute zu Telegram eine sehr gespaltene Meinung haben, aber ich würde mal bitten, da kurz darüber hinwegzusehen und das zu betrachten zu dem, was da politisch, was Frankreich da gerade tut und dass das höchst problematisch ist. Das ist mein Anliegen.
Das ist absolut richtig. Also ja. Genauso wie die Verterrorisierung gewisser politischer Bewegungen in unserem Land zum Beispiel auch schon geschehen, ein Problem sind, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, die wir ja so gerne hochschätzen, untergraben.
Klimaaktivistinnen, die nicht mehr Lehrerin sein dürfen, weil sie das Wort profitorientiert verwendet haben.
Ja.
So viel zum bayerischen Innenministerium.
Das ist dieser Reality Clash von wegen, ja, in unseren westlichen Kulturen sind wir was
sind wir so viel
Methodiken von totalitären Staaten so angeht, passiert ja uns bei gar nicht. Und denkst du so,
nee.
Aber auf jeden Fall habe ich euch verlinkt, das PDF von der französischen Justizbehörde, die ist auf Französisch, ich mache mal auch einen Link zu einem Translator, da ist eine englische Version dabei. Verlinke ich euch und dann könnt ihr euch das mal anschauen und damit beschäftigen. Das wollte ich ja mal reinbringen.
Sehr lieb, dankeschön.
Zu deutlich spannender, also nicht spannender, das wollte ich nicht sagen,
sondern
zu
technischeren
Themen. Entspannteren Themen.
Entspannteren Themen,
sehr genau schön, so.
Ja. Pebble OS ist vor einem Monat veröffentlicht worden von Google. Also Kurzversion, 2016 gab es eine E-Ink-Display ausgestattete Uhr, die nannte sich Pebble. Ganz schönes Ding, hatte ein eigenes Betriebssystem natürlich drauf, war kompatibel mit Android und iOS, glaube ich auch. Und war sehr beliebt, weil sie irgendwie 10 Tage lang ohne Akkuladung und so weiter aushielt. Hatte jetzt nicht super viele krasse Features, aber war dezent, angenehm und so weiter. Dann wurde sie von Fitbit gekauft. Weil man dachte, ach ja, das können die Technik dahinter, das könnte vielleicht spannend werden und hat dann nie wieder was mit Pebble tatsächlich gemacht. Hat vielleicht ein bisschen Technologie oder sowas in die Fitbit-Armbänder übertragen und das war's. Fitbit wurde daraufhin von Google gekauft. Das heißt, das ganze Pebble-Zeug ist dann also bei Google gelandet und die haben es jetzt, wie gesagt, vor einem Monat veröffentlicht. Und der ursprüngliche Begründer von Pebble hat jetzt gesagt, er würde gerne mal wieder eine Uhr haben, die funktioniert. Und hat er dann überlegt, ah, vielleicht könnte man diese Uhr, die er damals entwickelt hätte, vielleicht könnte man die mal repebbeln. Also tatsächlich ist das auch deren Plattform oder deren Webseite Repebble, wo sie ankündigen, dass es Pebble in seiner ursprünglichen Form mit entsprechender Hardware-Spezifikation, also verbesserter Hardware-Spezifikation, wenn auch nicht super krass, ja, bessere Bluetooth, also höhere Bluetooth-Version und so weiter, jetzt auch geben soll. Und ja, das ist jetzt passiert. Also die Open-Sourced Pebble OS-Version ist jetzt angepasst worden, dass sie auf dem neuen Chipset, nämlich einmal für Bluetooth 5.3 läuft. Und es ist dann noch ein Chipsatz NRF 52840 und der supportet unter anderem Bluetooth Low Energy, Bluetooth Mesh, NFC, Thread und Zigbee. Und früher hatte die Pebble 2, die es damals gab, nur Bluetooth 4.1 Kompatibilität. Es gibt eine Open Source Smartphone App, die nennt sich Cobble, die hat tatsächlich über einige Umwege, kann die tatsächlich damit schon interagieren, was schon ziemlich cool ist. Ja, also das ist alles in einem neuen Blogbeitrag und er sagt aber auch ganz klar, also der Erfinder von Pebble oder Repebble dann jetzt, er sagt ganz klar, bitte Leute, ne, bitte mal piano, wir werden jetzt nicht hier dazu übergehen, ohne Ende Features in diese Uhr reinzuballern, sondern ihr kriegt jetzt erstmal nur, ne, damit wir das bald releasen können, kriegt ihr jetzt erstmal das Pebble mit leicht veränderten Specs und das war's. Ja. Und ansonsten funktioniert das wie vorher auch und dann kann man schön in zwei Programmiersprachen Interfaces schreiben, nämlich in C und in JavaScript.
Es gibt auch schon erst die Marke.
Gotcha.
Ich mag Pebble trotzdem.
Ja. Kleine Korrektur, nicht Repebble, sondern Rebel ist deren neue Bezeichnung.
Genau, aber deren Marke, also ist dann Repebble. Also ich weiß nicht, ob sie das dann nicht trotzdem als Pebble, weil die Marke haben sie, glaube ich, nicht übernehmen können.
Ja.
Sondern sie mussten dann eine.
Genau, deswegen dachte ich, dass es dann Rebel wird. Die Seite ist auch Rebel.io. Das dachte ich, das Problem. Aber okay. Und es ist nicht nur ich habe seinen Namen gerade nicht gefunden, aber es ist nicht nur der Kollege, der es damals initiiert hat, sondern es ist mittlerweile, glaube ich, ein Team von 12 Leuten, die man auf der Seite da sieht, die da aktiv als Community getragenes Projekt auch wirklich diesen Gedanken als Open Source Community für das neue Projekt tragen wollen, was ich da sehr viel für sehr vielversprechend halte.
Also die Webseite heißt repebble.com, da findet man einiges. Und da gibt es eine Core Devices LLC und die hat All Rights Reserved. Da findet man dann also das Wiedererstarken von Pebble. Und man kann unter github.com/google/Pebble findet man das Pebble OS einfach zum Download, ist vor 2 Wochen veröffentlicht worden.
Ich habe in meinen Notes Rebel.io.
Was ist vielleicht denn? Ist das was ja, anderes.
Also Rebel, also es gibt das Rebel Team, Rebel.io ist auch richtig. Deswegen sage ich, Repebble ist das. Ist die Marke oder sagen wir mal das, um quasi Werbung dafür zu machen, dass Pebble bald wiederkommt. Und Rebel ist das, was hier, also sie haben sogar hier so ein.
Ja, genau.
Sie haben auf
das
Rebel,
Bild habe ich auch genau, ja.
Genau, auf Rebel.io, da sieht man Pebble, Fitbit. Also Pebble geht zu Fitbit, geht zu Google, Google geht zu Rebel. Also, ne, das, was open sourced worden ist.
Genau. Mit Rebel OS
gibt es Rebel, genau. Ja. So. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine hübsche Sache. Ich freue mich ja drauf. Und genau, man kann da dann, es gibt auch einen
Discord. Wir werden definitiv berichten.
Auf jeden Fall. Es gibt einen Discord-Server, es gibt einen Hackathon und so. Also gerne mitwirken. Und wenn ihr da mal Erfahrungen hattet mit einer alten Pebble, dann also mit einem Pebble-Clock, dann sagt doch mal Bescheid. Schreibt uns an Kommentar @theradiocc oder einfach über Social Media an theradiocc@socialtechnics.de. Genau, das eigentlich nur dazu. Okay, SDK gibt's. Also beziehungsweise wird gerade entwickelt. Genau. Kann man sich also mal geben. Kommen wir zu einem anderen schönen Thema. Pipewire läuft. Also ziemlich gut sogar.
Ja.
Nicht nur, dass es ziemlich weit verbreitet ist, ne? Pipewire, wie ihr alle wisst, ist der Ersatz für Jack und Pulse Audio und somit auch der Ersatz eigentlich, ja, Ersatz für Alsa, naja. Aber es ist auf jeden Fall die bessere Audio- und Video-Stream-Implementation für die Möglichkeit, einfach Audio-Devices zu verwalten, egal ob sie Bluetooth sind oder Webcams oder sonstiges. Und sie haben letztes Jahr Pipewire 1.2 veröffentlicht. Da ist neben Explicit Sync noch einige andere Features sind da reingekommen. Unter anderem auch gibt es noch so ein paar Aufgaben wie Multithreaded Execution on the Server, also dass man eben, dass die Effizienz auch nochmal gesteigert worden ist. Genau, Flatpak Security ist verbessert worden, was ja auch notwendig ist, wenn viele Flatpak entsprechend verwenden. Opus, also Bluetooth Codec Support für Opus, AAC, ELD und Lazy Scheduling. Ja, und ansonsten arbeitet Red Hat gerade an einem ordentlichen Webcamera Support, vor allem innerhalb von Firefox. Das sieht wohl auch schon ganz gut aus und der ist tatsächlich auch schon geschippt worden auf Fedora. Das heißt, wenn ihr ein aktuelles Fedora nutzt, dann könnt ihr da schon die Firefox-Version mit den ganzen Features ausprobieren. So, jetzt braucht's also noch nicht mehr lange. Dann kommt Pipewire 1.4. Da gibt's doch dann MIDI 2.0 Support, FFmpeg mit Vulkan Video Converter Support. Also das sieht schon ziemlich gut aus und es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wir jetzt mal hier ein bisschen überspringen. Aber das Große und Ganze ist, man kann zusammenfassen, bei Pipewire funktioniert's und ich freue mich vor allem, wenn endlich die Adaption dann stattfindet für Linux Mint, weil das wird, glaube ich, für einige eine deutliche Erleichterung darstellen.
Der liebe Wim Tamens hatte auf der Frostim die Präsentation gehalten. Danke. Und ich finde, was man bei Pipewire, also was man anmerken müsste, viele dieser Entwicklungen kommen tatsächlich aus der Autoindustrie, dass da diese Subsysteme für Infotainment in auch in Flugzeugen, Bahnen und sonstige Sachen im Embedded-Bereich, die haben dieses Need, auch diese Sourcen hin und her zu routen. Und da sind tatsächlich einige Entwickler, die aus diesem Bereich kommen, wo es natürlich auch abfällt für Desktop und für wie gesagt, Red Hat ist da ganz vorne mit bei, dass das auch, dass wir alle was davon Positives haben. Man muss aber auch ganz klar sagen, da ist jetzt auch eine Industrie mit relativ viel Geld hinter, die auch dafür sorgt, dass Pipewire schafft, sich so gut zu entwickeln. Das muss man anerkennen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann man jetzt selber bewerten. Einen kleinen Kommentar noch zu dem Thema Bluetooth, weil viele Leute sich darüber beschweren, wie der Bluetooth-Support unter Linux schwierig ist, vielleicht auch bei anderen älteren Distros, die jetzt noch nicht per Default auf Pipewire setzen. Und wenn man da mal so ein bisschen reinliest, warum so State of Bluetooth ist, dass die Standards von Bluetooth durchaus relativ viel vorgeben, aber die Hersteller besoffen sind beim Implementieren und sich irgendwie von der Straße aufgekehrt Code zusammensuchen und den dann zusammenschmeißen und die meisten Bluetooth-Geräte ein Haufen Scheiße sind und tatsächlich, was so die Bluetooth-Kommunikation angeht, einfach viele Sachen sehr instabil oder schlecht funktionieren, sie dann unter Windows zum Beispiel funktionieren, weil ihr dann vom Hersteller den eigenen Bluetooth-Stack installiert oder die App dazu und habt dann auf eurer Windows-Kiste, wenn ihr mal bei eurer Tante oder sonst wem guckt, die nicht so fit sind, findet man manchmal irgendwie so die drei Bluetooth-Stacks parallel laufen auf dem Rechner, weil irgendwelche Geräte irgendwelche Software mitgeliefert haben. Unter Android ist es tatsächlich so, dass Google einen ganz massiven Aufwand betrieben hat, eine riesige Datenbank an Quirks zu haben für verschiedene Geräte, wie die das Koppeln funktioniert und sonstige Sachen. Diese Datenbank an Quirks aus dem Android-Projekt tatsächlich auch Pipewire versucht zum großen Teil zu integrieren, dass dann halt auch Pipewire diese Quirks mitnutzen kann. Und deswegen kann Pipewire schon deutlich besser als viele andere Stacks, also der übliche frühere Bluetooth-Stack von nur auf BlueZ basierenden Bluetooth-Stack, Audiogeräte perren. Und nein, es ist immer noch nicht perfekt, es gibt immer noch hin und wieder Probleme, aber es ist schon so viel deutlich besser geworden und das ist tatsächlich eine Riesenleistung, die da im Hintergrund steht, dass das überhaupt funktioniert, weil halt sehr viele Bluetooth-Geräte halt auch sehr viel Scheiße machen.
Unterstreicht übrigens, dass Standards toll sind, aber nur, wenn sich die Leute in ihrer Implementierung auch dran halten. Unter Microsoft hieß das immer Embrace, Extend, Extinguish, aber das macht bei Bluetooth-Geräten meines Erachtens so gar keinen Sinn, aber bei anderen Standards halt schon.
Genau das, was ich sagen wollte. Alles gut. Macht anständige Bluetooth-Stacks, Leute. Endlich.
Noch ganz schnell, GNOME hat so eine Local Search, die auch ganz okay funktioniert meines Erachtens nach. Für Mediadateien nutzen sie seit Jahrtausenden GStreamer, wo Meta-Informationen, also Metadata aus MP3-Dateien und anderen Mediendateien extrahiert werden. Das ist wohl nicht so fix. Und GStreamer ist auch eigentlich nicht dafür gedacht, um Metadaten daraus zu holen, sondern es ist einfach nur so ein Zusatzfeature. Was haben sie also gemacht? Sie haben es wird jetzt demnächst durch FFmpeg ersetzt, was wohl schneller funktioniert diesbezüglich. Das heißt, die Suche, soweit meine Hoffnung, auch was Tracker und so weiter angeht, sollte damit schneller werden und kann somit viel, viel schneller zusammen mit libAV, also FFmpeg und libAV, entsprechend diese File-Types bearbeiten, anstatt libStreamer, GStreamer. Noch eine Nachricht. GTK wird in GTK 5 tatsächlich X11 Support erledigen. Woohoo. Deprecaten. It's time. Das haben sie auf der FOSDEM 25 natürlich angekündigt, sonst würden wir das Thema ja nicht betreuen. Also die Idee ist, sie haben, es gibt eine wie heißt das nochmal, Broadway Library und eben die Implementation von X11 und das hat bisher dazu geführt, dass sie jetzt dadurch, dass es Wayland gibt, so viele Maze of Ifs, If-Else oder Ifs, also das heißt, sie haben ein ganzes Labyrinth in ihren ganzen Implementationen jetzt auch für GTK 4 und so weiter gehabt, wo sie immer gesagt haben, ist es X11? Nein? Okay, dann nutzt Wayland oder andersrum. Und das ist einfach super, super nervig und auch super, super fehleranfällig. Und das heißt, GTK 5 wird nur noch Wayland supporten. Und ich glaube, die Gnome Shell kann ja seit letztem Jahr auch gebaut werden ohne X11. Das heißt, die Vorarbeiten sind da schon, also die Vorbereitungen laufen. Sehr erfreulich. Zudem gibt es, vielleicht das als Ergänzung, ein experimentelles Backend, um GTK auf, also GTK 5 dann bald, auf Android 12 zum Laufen zu bringen. Weiß ich noch nicht so ganz, aber ich finde schön, dass quasi wir mit LibHandy angefangen haben, um irgendwie Mobile Interfaces zu bauen mit GTK und wir jetzt mit LibAd weiter und dann in Zukunft dann mit GTK 5 so weit sind, dass wir demnächst, also wäre ja fantastisch, tatsächlich Android-Apps bauen können oder Apps bauen können, die in FlatHub beispielsweise auf FlatHub zu finden sind, die ich dann einfach installieren kann auf meinem Android-Device. Mal schauen.
Eine ganz kleine News noch am Ende, bevor wir zum großen Fediverse-Block kommen. Der Freifunk Magdeburg schaltet seine Server ab. Ist eine News, die einfach so am Anfang des Jahres irgendwo so aufgeploppt ist und war relativ spontan. Es war wohl so, dass man bis zu kurz vor knapp versucht hat, also bis zum Jahreswechsel noch, jemanden zu finden, der in der Lage ist, dort lokal A, engagiert ist und B, die Server weiter betreiben kann. Das heißt, die ganze Infrastruktur, die dafür zuständig ist, die eigene Distribution an Freifunk Firmware zur Verfügung zu stellen und auch die Infrastruktur, über die dann eben der Freifunk-Router seinen Zugang bekommt. Dafür konnte sich niemand finden, der bei Freifunk Magdeburg da unterstützen kann. Dementsprechend haben sie dann doch recht kurzfristig beschlossen, die Server abzuschalten. Die Firmware an sich kann man auch von allen anderen Freifunkvereinen beziehen. Also es gibt ja noch verschiedenste Gruppierungen, die Freifunkserver und Infrastruktur betreiben. Im Grunde spielt es keine Rolle, von wem man sie bezieht. In diesem Fall wird die Infrastruktur des Freifunk Harz vom Netz 39 e.V. empfohlen.
Vielleicht als kurze Erklärung dazu. Ich bin ein großer Fan vom Freifunk-Projekt und es ist so, dass die Freifunk-Router tatsächlich auf OpenWRT basieren, was wir heute in dieser Sendung schon hatten, und auf OpenWRT das Batman-Protokoll und ein Mesh-Protokoll drauf aufgesetzt haben. Und damit das ganze Gedöns, was bei OpenWRT dabei ist, was man eigentlich nicht braucht, weil man eigentlich nur seine Freifunk-Kommunikation haben will und seine Zelle bauen will, dass man das alles fertig hat, gibt es dann eine Distribution, die heißt Gluon. Die basiert auf Freifunk. Das heißt, wenn ihr einen Router mit Freifunk bestücken wollt, solltet ihr am besten bei der Gluon-Seite gucken, ob es dafür ein Bild gibt. Meistens, wenn es für OpenWRT ein Bild gibt, gibt es von Gluon auch ein Bild. Und die Freifunk-Community selbst haben dann ihre Konfiguration und bieten dann meistens auch Images mit dieser Konfiguration eingebacken. Man kann allerdings auch seinen Gluon selber konfigurieren, das ist halt nur ein bisschen aufwendiger, um dann bei dieser Freifunk-Community mitmachen und ist dann in diesem Netzwerk und mesh dann mit diesen Leuten. Und das heißt jetzt nicht, dass Freifunk komplett irgendwie weg ist oder so, sondern dieses Netzwerk rund um Magdeburg ist das halt etwas, was jetzt irgendwie
eine andere Konfiguration an sich braucht. Das ist es halt.
Genau, eine andere Zelle aufgenommen
werden.
Es ist ein super spannendes Projekt. Es ist schwierig, weil die Performance ist halt auch nicht so toll, über 50 kleine Plastik-Billig-Router zu meshen, aber es ist trotzdem ein sehr cooles Projekt und ich würde mich freuen, wenn noch weiter Leute vielleicht diese Fackel, liegen gelassene Fackel nochmal irgendwann aufnehmen und da sich nochmal eine Community entwickelt, die auch bei Magdeburg ein dediziertes Netz weiter betreibt.
Kommen wir zum Fediverse. Erstmal ein kurzes Release, gerade erst quasi veröffentlicht, nämlich BotKit in der 0.1 Version ist ein Framework, um ActivityPub-Bots zu erstellen. Wenn ihr da also mal Bock drauf habt, das basiert auf Fedify und kann über Deno quasi deployed werden. Und das heißt, ihr habt, wenn Fedify gut funktioniert mit der Föderation und mit dem ActivityPub-Protokoll, das gut umgesetzt hat, dann könnt ihr da einfach loslegen. Ihr braucht keinen vorhandenen Mastodon oder Miski oder sonstigen Account, sondern könnt das einfach nutzen. Und natürlich gibt es eine entwicklerfreundliche API, die ihr nutzen könnt. Kommen wir zu etwas, was wir mal thematisiert hatten, dass es mal die Überlegung gab, wie kann man denn eigentlich Beiträge im Fediverse monetarisieren? Und tatsächlich das Team hinter Castropod hat einen kleinen Vortrag dazu gehalten, den ihr auf podlibre.video finden könnt. Also ist natürlich eine Peertube-Instanz, wie sollte es anders sein? Castropod hatten wir schon mal vorgestellt, das ist ein Podcast, ja, Podcast-Software, also ihr könnt dort eine Podcast-Plattform quasi mit aufbauen, mehrere Podcasts erstellen oder auch nur einen, und die föderieren dann mit ActivityPub und können dann auch darüber abonniert werden, haben aber natürlich auch einen RSS-Feed und viele coole Features, wie dass man eben halt auch da Beiträge raushauen kann, wie ihr macht mal so kleine Snippets oder so aus eurem Podcast und bewerbt damit euren Podcast. Genau, die haben nach dem W3C-Standard der Web Monetization mal eine Implementation umgesetzt, zusammen mit ActivityPub Support, und zwar ein sogenanntes Tipjar. Also ihr könnt dort mit einer, ähnlich wie es zum Beispiel auch bei der Verifikation der Fall ist bei Mastodon, dass ihr zum Beispiel, um zu verifizieren, dass ihr der Inhaber einer Webseite seid und euer Account auch offiziell ist und so weiter, nehmt ihr einfach so ein kleines Snippet, packt das auf eure Webseite und verlinkt dann darauf, und damit wissen die Leute, ah, okay, das ist also dein verifizierter Account und nicht, weil irgendjemand den was ist denn, den Pass oder sowas kopiert hat oder dann darüber entschieden hat, dass ihr da irgendeinen Checkmark bekommt. Und da ist es ganz ähnlich, da könnt ihr dann eben angeben, wo, bei welchem Anbieter ihr quasi seid, weil es soll dann mehrere Anbieter geben oder gibt auch schon mehrere Anbieter, die das entsprechend supporten, und ihr könnt dann in dieser Extension, die bei euch im Browser läuft, die dann quasi diese ganzen Verhandlungen macht und an euren Anbieter angeschlossen ist, die kann dann auch wieder Geld verschenken. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, die Idee dahinter ist einfach, ihr geht auf eine Webseite, führt den Player aus beispielsweise von einem Podcast und können dann auch festlegen, hier, das ist mein Budget. Es hat erinnerte mich so ein bisschen an Flatter, muss ich sagen. War auch die Idee. Und das heißt, je nachdem, wie lange ihr den Podcast gehört habt oder dass ihr ihn gehört habt oder so, das gibt dann quasi die Möglichkeit, relativ schnell dann direkt Kohle zu überweisen. Weil es geht um, also sie hatten so drei Elemente, Qualität, keine Werbung und frei verfügbar, glaube ich. Diese drei Elemente schließen sich alle aus. Also entweder, wenn du keine Kohle hast, kannst du keine Qualität liefern, würde ich so ein bisschen in Frage stellen, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall deutlich geringer. Und dafür musst du dann vielleicht, deswegen nutzt du dann vielleicht, dafür ist der Podcast dann aber vielleicht kostenlos, ne? Oder du hast einen kostenlosen Podcast, der muss aber Werbung implementieren, damit du genügend Kohle hast, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Oder es ist ein Hobbyprojekt. Ne? So mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Da treffen sich drei Bekloppte und haben Spaß dran.
Genau, es gibt.
Kenne ich nicht solche Leute.
Genau, dafür muss dann halt die Qualität darunter leiden.
Ich will sich sprügeln jetzt hier.
Genau, und das ist halt der Vorteil, wenn wir diese Web-Monetization hinkriegen. Und sie haben tatsächlich auch an Mastodon ein bisschen rumgehackt. Und da gibt es dann also schon eine Implementation. Also, ne, ob das dann alles gemerged wird, ist dann nochmal was anderes. Aber da gibt es dann auch einen Mastodon Tipjar, so dass man die Person auch direkt bezahlen, also dann halt auch selber Kohle direkt geben kann. Das heißt, die Extension geht an, macht einen grünen Haken, sieht, ah, du bist gerade auf dem und dem Profil und jemand hat Web Monetization eingestellt, dann kann ich dem mal so ein paar Cent oder was auch immer rübergeben. Und man kann das, wie gesagt, entweder einmal automatisieren, so viel Zeit, wie ich auf deren Kanal oder wie viele Beiträge ich gesehen habe oder welche ich geliked oder geshared habe oder sowas, die können berücksichtigt werden, oder eben bei einem Podcast, man hat das ausgeführt und wie lange hat man es ausgeführt. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ziemlich coole Idee. Cool wäre es natürlich, wenn diese Dinger direkt im Browser implementiert worden wären. Und man hat aber immer noch das Problem, in Anführungszeichen, dass man dahinter wieder eine Art zentrale Instanz hat. Das ist jetzt in dem Fall nicht Stripe, aber es ist eine Non-Profit-Organisation, die ähnliche Funktionen liefert, damit das alles miteinander kompatibel ist und funktioniert.
Und genau, das ist ja das Konzept von Value for Value, wo schon in vielen Podcast-Playern die Möglichkeit bereits besteht, während man für das man hört, quasi parallel etwas zurückzugeben an Werten oder Kommentare reinzusenden oder so als Werten, was jetzt im Hintergrund zum Beispiel bei der Implementation von vielen Playern auf Satz, auf dem Bitcoin-Netzwerk basiert, was natürlich dann auch der ein oder andere kritisch sieht, weil er Bitcoin nicht mag. Aber davon mal abgesehen, dieses Konzept, ich nutze irgendetwas und gebe in kleinen Teilen auch wieder was davon zurück. Ich wünsche dieser Gedanke an sich, jetzt mal von der Zahlungsmittel abgesehen, dieser Gedanke an sich würden wir auf Podcasts, auf Beiträge, auf Software, auf Betriebssystem, würden wir überall viel mehr zurücktragen. Es gab früher auch diese Micropayment-Plattform.
Flatter.
Flatter, genau.
Das hatte Dennis gerade erwähnt, ja.
Entschuldigung, Flatter, genau. Das ist das etwas, was ich hoffe, dass dieser Gedanke sich auf jeden Fall weiterträgt.
Auf jeden Fall.
Die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass das mit so einem offenen Standard natürlich einmal erhöht wird. Und was schon helfen würde, und das merkt man ja jetzt auch in anderen Bereichen, ne, dass so Digital, wie heißt es denn, Digital Health und so weiter, ne, dass einfach Daten mitgetrackt werden, die aber dann lokal auf dem Device liegen, um Informationen und zur Reflexion zu geben. Es wäre super cool, wenn ich einfach am Ende des Monats mir einfach mal anzeige, okay, welche Beiträge habe ich denn reshared, welche Podcasts habe ich denn so gehört und so weiter, und dann einfach sehe, okay, und jetzt gibt's quasi Spende anhand, wie viele Episoden sie veröffentlicht haben oder was auch immer. Ne, also einfach nur eine Transparenz alleine schon darüber zu haben, was ich denn so konsumiere. Ich habe mir mal übrigens überlegt, wie das denn eigentlich bei Open Source Software grundsätzlich laufen sollte, weil ich ja eigentlich wirklich auf den Schultern von Riesen stehe. So viele, also ich meine, XZ, das kannte ich bis zu dem Zwischenfall quasi nicht wirklich als eigenes Projekt, aber SSH, okay, gut. Aber es gibt einfach so ein paar, bei Medien geht's noch relativ einfach, aber bei Open-Source-Projekte, die aufeinander aufbauen, da wird's dann wirklich spannend. Ich meine, aber dafür ist es auch nicht zwangsläufig gedacht.
Du musst jetzt berücksichtigen, zum Beispiel bei der Nutzung deines Betriebssystems, wenn du dann irgendwie deinen Musikplayer aufmachst oder so, da sind irgendwie hunderte Libraries und Projekte darunter, wo Leute sich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sehr viel Zeit reingesteckt haben. Das ist nicht so trivial, dazu eine faire Verteilung zu finden oder so. Aber wie du sagst, wenn man so eine Art Tracker hätte, der einem so ein bisschen das transparent macht und man dann einfach selber sagen kann, hier finde ich gut und hier tippt ja, also der mir zeigt, hey, du hast in diesem Jahr so und so viel Software genutzt, die haben alle basiert auf FFmpeg und du hast so und so viel von dem und dem genutzt und
NPM macht das, soweit ich weiß. Es zeigt dir quasi.
Komm mir nicht mit JavaScript hier.
Ja. Ja. Im Schlimmsten, es ist noch schlimmer, es ist Node.js.
Und außerdem hast du dann immer grundsätzlich 6000 Libraries, die alle irgendwo irgendwas machen, inklusive Katzenbilder.
Genau. Aber my whole point ist, ich habe wenigstens Stats darüber.
Ja. Auch über die Backdoor-Miner in deinem NPM-Paket.
Genau.
Ja.
Meint ja Syntax-Highlighting oder so. Okay, schnell noch okay. Die anderen beiden Themen. Einmal PixelFed. PixelFed hat tatsächlich jetzt angefangen, eine Kickstarter-Kampagne zu starten, weil neben PixelFed gibt es noch das Projekt FediDB und Loops. Und ich habe sicherlich noch eins vergessen. Sub, glaube ich, hier. WhatsApp, ja, wie auch immer. Die haben noch irgendwie so einen Activity-Pub-Messenger, den ich gar nicht verstehe, warum es den gibt. Aber egal. Auf jeden Fall, Dan Sub, der das Ganze aufgeworfen hat, der hat diese Kickstarter-Kampagne gestartet, um eine Non-Profit-Organisation damit zu begründen, also eine Stiftung, und dort soll ähnlich wie es zum Beispiel auch bei Mastodon der GmbH ist, soll damit PixelFed, Loops und Sub und ganz, ganz viele andere Sachen damit gefundet werden, also dass sie entwickelt werden. Und sie brauchten eigentlich in Anführungszeichen nur 34.000 Euro und haben jetzt, Stand vor einer Stunde, 80.000 Euro bekommen von fast 2.000 UnterstützerInnen, und es ist noch fast ein ganzer Monat verfügbar, um nochmal zu spenden. Und je höher sie tatsächlich es erreichen, desto eher kriegen sie auch ein ganzes Team zusammen und können also nicht nur diese Non-Profit-Organisation begründen, sondern können loslegen.
Jetzt ist schon ein ganz, 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 ganz kleiner Zeittrack, dass dieses Spenden, das KDE-Projekt hat diese Erfahrung gemacht vor kurzem, dass dieses kontinuierliche Fragen nach Spenden und so nicht so effektiv ist, und das KDE-Projekt tatsächlich das erste Mal seit seiner Existenz ein Pop-up gehabt hat, wo sie nur einmal lieb gefragt haben, hey, wenn du das Projekt unterstützt, kannst du mal spenden, wir werden dich auch nicht mehr nerven, und wenn du es einmal geklickt hast, war es dann auch weg. Und die haben tatsächlich einen sehr starken Erfolg damit gemacht. Ich habe nicht mehr genau die Summe im Kopf, aber es ist eine signifikante Spendenmenge, da zusammenzukommen. Also viel mehr, was man irgendwie vorher über längere Zeiträume gesammelt hat. Dass das vielleicht auch für solche Projekte ein Anstoß, eine Idee ist, dass man nicht ständig nach Spenden fragt, sondern zu einer Gelegenheit einfach mal Leute daran erinnert, hey, übrigens, und dann das dezent, aber einmal macht und dann tatsächlich auch mehr Leute bereit sind zu sagen, ja, stimmt, spende ich. Ja.
KDE macht das einmal im Jahr.
Seit jetzt. Letztes Jahr haben die es nicht, also.
Nee, genau, aber der Plan ist, jetzt einmal im Jahr zu zeigen, und das war's. Ja. Wenn ich so dran denke, ich nutze halt Dev, wie heißt das nochmal, X hoch 5, keine Ahnung, um CalDAV und so weiter auf dem Android-Gerät, so, da wird dann mir regelmäßig, hey, wäre doch schön, wenn Sie spenden. Bei Fairmail ist auch der Fall, obwohl ich jetzt auf Thunderbird gewechselt bin. Aber das findet schon statt, und das ist auch okay, weil, also, ja.
Thunderbird macht das ja, glaube ich, auch jetzt, seitdem sie quasi eine eigenständige Entität sozusagen geworden sind, machen sie das auch, glaube ich, mit jedem Release einmal. Da fragen sie einmal, da hast du dann einmal statt deiner normalen Mail-Übersicht, ist dann da unten in der Nachrichtenanzeige dann einmal das, hey, du findest Thunderbird gut und benutzt uns, finden wir total toll, aber wenn du ein paar Euros übers. Lass mal wachsen.
Dann noch schnell die Nachricht, also ich nutze ja tatsächlich Loops und probiere da viel aus und mache und tue und so. Und Loops, da ist der Server veröffentlicht worden vor 2 Monaten. Wo gemerkt, das ist so First Commit, also ne, so einfach mal so aktueller Status Dump. Und es wurde aber auch schon von Dansup gefragt, also Daniel Supernote. Superno wurde gefragt, ob sich Leute das schon vorstellen können, das mal auszuprobieren, so dass man mal Föderation ausprobiert und so. Also da geht's voran, aber ich meine, das, was der Mann da so auf die Beine stellt, da muss man, also es gab immer wieder Kritik daran, weil er gesagt hat, ja, jetzt dieses Wochenende release ich das und das, und dann hat das dann das Wochenende nicht released und auch die Woche danach nicht und auch die Woche danach nicht. Und wie gesagt, also nur der Hinweis, dass Loops auf jeden Fall jetzt schon Open Source ist und unter AGPL V3 zu finden ist, auch unter github.com/joinloops, da findet ihr die ganzen anderen Projekte. Und vielleicht noch ein Hinweis, dass PixelFed jetzt noch ein Moderation-Update bekommen wird, nämlich mit einer Allow-List, mit Blocklist-Sharing, mit Content-Labels und Labeler, Authorized-Fetch, also dass man eben bestimmte Domain-Blocks enforcen kann. Es gibt einen Auto-Check, es sollen neue Moderations-APIs implementiert werden, man kann selber die Kontrolle darüber erlangen, wie kommentiert wird unter den eigenen Beiträgen. Keyword-Filters, CSAM, also Child Sexual Abuse Media, Scan und Report, Content Warning, Scan Measure und Moderation Roles und ein Mod-Dashboard. Und da bin ich mal gespannt, weil, also ich kann sagen, das Moderations-Dashboard von Mastodon ist schon nicht geil. Da bin ich mal gespannt, wie das jemand, der wirklich Interface kann, und das kann man bei Dan wirklich sagen, ob der das hinkriegt, dass man gerne moderiert bei PixelFed. Das würde mich mal wirklich interessieren. Damit sind wir mit den Fediverse News durch.
Zockerecke.
Und die Zockerecke wird wie immer gestartet mit This Month in Valoran. Und da gibt es nichts. Deswegen weiter mit dem nächsten Thema.
Sehr gut. Ich habe mitgenommen von Mike Blumenkranz, der Sync entwickelt, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Das ist für Gamer insofern interessant, das Kompatibilitätslayer, welches OpenGL mittels Vulkan abbildet, interessiert euch meistens nicht so. Wenn ihr allerdings auf einem M4, auf einem MacBook zockt oder auf einem Handy zockt, auf ARM-Geräten oder so, da ist das immer mit im Stack drin und da läuft das so super smooth und tatsächlich, wie der Chris vorhin berichtete, das ein oder andere Spiel sogar teilweise performanter als in der nativen Version, weil solche bekloppten Leute wie Mike Blumenkranz halt unten drunter im Stack immer wieder schrauben, und er hatte jetzt einen Bug-Report von Everspace, also wenn ein Spiel nicht performant so wie das Native-Spiel läuft, dann ist das für ihn ein Bug-Report, und das Game Everspace lief wohl nicht so performant und es läuft jetzt mit 150% seiner Geschwindigkeit, weil er da wieder rumgeschraubt hat. Fand ich cool, habe ich euch mal eben verlinkt, weil er hat auch einen lustigen Schreibstil für seine Blogposts.
Das ist so ein bisschen so der Anspruch von, naja, wenn ich nicht besser bin als der Standard, dann bin ich wohl zu schlecht, ne? Das Spiel ist nicht performant genug, ist für ihn ein Bug-Report, finde ich schon ein Anspruch.
Also seine Persönlichkeit ist kantig. Das ist schon mal, der ist jemand, der auch durchaus sehr wortstark seine Meinungen zum Ausdruck bringt, aber meistens aber auch hinterher pfeffert mit einfachen Stats und Facts, wo es einfach mal die Kompatibilität, Performance und andere Dinge einfach mal andere Sachen sowas von wegfegt. Nicht umsonst ist er mittlerweile auch im Board von OpenGL gelandet tatsächlich.
Ja, das also ist nicht wirklich überraschend. Ich hätte eher jetzt erwartet, dass sie ihn in die Kronos-Gruppe einladen, die übrigens für den Vulkan-Standard zuständig sind.
Vielleicht auch, ich weiß nicht, ist das nicht alles ein Board?
I don't think so.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Also müsste man mal gucken, ja.
Ich weiß, er hat aber sehr viel Witze darüber gemacht, dass er jetzt ein Board ist.
Aber er ist ein ganzes
Board. Ja, es ist, wie gesagt, er hat einen Schreibstil, den muss man mögen, aber ich finde das klasse, ich mag seine Blogs zu lesen, auch wenn man die Hälfte nur versteht, das ist immer sehr witzig, weil er sich immer sehr viel Memes und Sprüche raushämmert und sagt, da ist eine Frame verloren, das geht ja mal gar nicht.
Ist er der Blumenkranz Surfer Club oder so, ja, weil er jetzt ein ganzes Board ist?
Ja, okay.
Wow.
Ist cool, also dass ihr auf Android zocken könnt oder auf Apple M1, da ist Mike durchaus your boy, der dafür zuständig ist.
Man merkt schon, wir lieben Spiele.
Wow, danke für den Übergang. FlatHub hat eine Subkategorie gebaut, die nennt sich We Love Games. Und da findet ihr natürlich all die altbekannten Open-Source-Spiele, die ihr so kennt. Super Tux und Tux Racer und keine Ahnung. Auch natürlich so Steam und so weiter ist natürlich auch hinterlegt. Ist einfach schön, dass sie das nochmal stärker fokussieren. Es passt, wie gesagt, auch so ein bisschen zum Februar insgesamt, weil am 14. Februar ist ja der I Love Free Software Day und einige dieser Spiele sind ja auch Free Software. Und es wäre mal wirklich spannend zu wissen, wenn man das unabhängig, wenn man jetzt mal Steam außen vor lassen würde, würde es Sinn machen, auch proprietäre Spiele quasi mit FlatHub vorzubereiten, also mit Flatpak vorzubereiten und zu paketieren. Bitteschön.
Ich kann dafür schon ein Beispiel nennen, weil ich ein solches Spiel tatsächlich spiele. Es heißt Vintage Story und basiert ursprünglich von der Idee her auf einer Mod von Minecraft und ist aber inzwischen ein komplett eigenständiges Spiel und tatsächlich wird über FlatHub distribuiert, allerdings nur bisher inoffiziell, wobei man da schon mit den Entwicklern mal gesprochen hat und die gesagt haben, ja, eigentlich ist das schon ziemlich cool, dass man das so vertreiben kann und irgendwie, wir haben gerade nicht die Zeit dafür, aber wir würden uns gerne das irgendwann mal anschauen und das dann offiziell selber machen, aber da wird ein proprietäres Spiel tatsächlich vertrieben, welches also nur über Account genutzt werden kann, aber der Client an sich, der ist tatsächlich, glaube ich, nur die Engine ist, glaube ich, Closed Source, aber tatsächlich die da alles drumherum sind Mods, also selbst das Spiel selber ist eine Mod auf der Engine, dementsprechend ist auch die Open Source, witzigerweise. Genau, und die haben, aber du musst dir da quasi einen Account kaufen, das ist der proprietäre Teil daran, damit du den Client verwenden kannst. Und der wird vertrieben tatsächlich über Flatpak.
Genau, aber das heißt, gibt es einen Offline-Mode?
Ja, nein, eigentlich nicht. Du startest immer einen Server.
Also der muss den Account verifizieren, aber genau. Danach kannst du tatsächlich
die haben noch
lokal den Multiplayer-Server quasi lokal starten.
Genau, der Multiplayer-Server ist lokal, aber der Authentication-Server ist proprietär und zentralisiert.
Weil ich frage mich natürlich gerade, ob FlatHub hat doch auch kommerzielle Angebote.
Ja, ja.
Ne? Also man kann da auch einfach einen Preis hinterlegen. Ne?
Daran wird ja gerade sehr aktiv gearbeitet. Das ist ja das, warum ich glaube, warum FlatHub wirklich durchstarten wird die nächsten Jahre, weil dann wirklich die Möglichkeit gegeben ist, sowas wie Abrechnungen und Accountbindung und sowas mit zu implementieren. Das ist im Moment, soweit ich weiß, aber alles noch in Entwicklung.
Genau, also das ist einfach nur der Hinweis, dass FlatHub sich da auch nochmal den Gamern den Gamern entsprechend nahe kommt, hat übrigens auch den Vorteil, weil ihr per FlatHub auch Sachen auf der Steam Deck installieren könnt. Ne? Da ist die Integration dann aber natürlich in Steam nicht so super toll. Kommen wir zu This Month in Steam Deck News. Wir haben zwei. Das erste ist, dass der Kollege Liam Dowie, der hat netterweise mal zusammengefasst, was Valve eigentlich für eine Steam-Console bräuchte, damit die ein Erfolg sein wird. Ich werf das jetzt einfach mal hier so rein, weil es ist ein längerer Beitrag, er hat ein paar schöne Screenshots mit eingefügt. Er sagt halt, ein Element ist ganz klar, dass es einen ordentlichen Controller gibt, der damit mitgebracht wird. Und es gibt ja auch einen entsprechenden Steam-Controller-Leak, den man sich mal angucken kann. Und der sieht ja auch jetzt nicht so super schlecht aus. Mal gucken. Aber natürlich gehören noch ein paar andere Sachen dazu. Aber ich finde es schon spannend, dass Leute merken, dass es da einen Bedarf für gibt. Dass es jetzt eine Steam-Machine, auch wenn sie wahrscheinlich so nicht mehr heißen wird, dass es eine Steam-Machine in Zukunft geben soll. Und das fände ich natürlich ganz, ganz spannend, auch wenn ich selber nicht brauche. Dann kommen wir zu was anderem, nämlich etwas nicht so schön, aber dann sind wir auch mit den News hier durch, nämlich Apex Legends blockt Linux Gamer und zwar behaupten sie, dass die Cheater-Anzahl eingebrochen sind. Das ist auch nicht nur eine Behauptung, sondern es ist sicherlich wirklich so. Aber als würden jetzt alle Linux-User Cheater sein, das ist natürlich Blödsinn. Vor allem gibt es ja Anti-Cheat auch unter Linux, auch mit Proton und allem drum und dran. Man muss sich halt nur drum kümmern. Und Apex Legends hat damit einfach so unterstellt, naja, unter Linux sind ja eh nur Cheater, dann kann man es ja auch direkt ausmachen. Bei GTA Online und ganz vielen anderen Anbietern ist quasi das Ähnliches passiert, PUBG und so, ist es quasi ganz ähnlich. Die haben einfach nur keinen Bock und keine Ressourcen und das lohnt sich halt für die finanziell einfach noch nicht, da Kohle reinzustecken, sich dann ordentlich um Anti-Cheat-Features und so weiter zu kümmern, weil die Software kann's, nur man muss sie halt auch zu nutzen wissen. Ja, und dazu behaupten, dass irgendwie alle Linux-User Cheater sind, ist natürlich totaler Blödsinn.
Genau, wir hatten das in einer vorletzten Sendung oder so, da hatten wir das Thema auch schon mal, dass das ein bisschen über den Kamm geschert ist. Aber weiter mit
Kommando der Woche.
Und zwar habe ich da euch mitgebracht, wenn ihr Matrix zum Chatten verwendet, könnt ihr mit einem, zum Beispiel einem Web-Client, könnt ihr gegen die API sprechen, müsst dann aber irgendwie die API verstehen und sonstige Sachen. Wenn ihr auf der Kommandozeile einfache Nachrichten verschicken wollt, könnt ihr das jetzt machen mit dem Matrix-CLI-Client namens Matrix Commander, der nicht nur erlaubt, Text zu versenden, sondern auch Bilder, Audio, Video, kann sogar empfangen, diese ganzen Mediendaten, und was halt auch cool ist, kann halt andere Devices Verification, also mit Emoji, dass sie halt sagen kann, dass dieses Device zu euch gehört. Das geht dann auch auf der Kommandozeile und könnt dann mit dem Kommandozeilen-Client Matrix nutzen.
Tipps und Tricks.
Ich berichte euch einfach nur ganz kurz über einen Open Hardware ist es nicht, aber es ist zumindest ein Open Source implementiertes OS auf Hardware, nämlich Terminal. Terminal ist ein E-Ink-Display mit Open Source OS, was ihr selber auch ergänzen könnt und anpassen könnt. Ist ganz cool. Das Ding hält wohl angeblich 3 Monate aus, ohne geladen zu werden. Sieht erstmal aus wie so ein Bilderrahmen und lässt sich wohl minimal bedienen, also jetzt nicht besonders aufwendiger Kram. Ist aber ganz nett. Kann man zum Beispiel für die Anzeige von Rezepten in der Küche verwenden oder für einen Kalender, kann man das Ding an die Wand stellen. Und ist einfach schön, so ein Ding zu haben, das bereits mit Open Source Software ausgeliefert wird. Vielleicht schaut da mal rein. Es ist ganz witzig, die Vorbestellungen sind tatsächlich alle schon ausverkauft. Aber wenn es dann offiziell released wird, habt ihr das vielleicht mal bei euch in der Einkaufsliste.
Ein kleineres weiteres Hardware-Gadget von mir ist von Waveshare, ein auf ESP32 basierendes kleines Gehäusegerät, also so, keine Ahnung, 5 cm mal 5 cm groß, ist halt ein geschlossenes Gehäuse mit einem AMOLED-Screen, der da drin ist von 4,5 cm, eine IMU und Audio-Co-Prozessor, das heißt also Audioverarbeitung und Bewegungserkennung, und ist von einer, also in dieser Position quasi ein klarer Konkurrent zu dem von Home Assistant Voice, was halt jetzt als kleines Gerät gedacht ist, was man zum Beispiel an die Wand hängen kann, damit seine Heimautomatisierung steuern kann oder Audioeingaben machen kann. Man muss jetzt zum Beispiel sagen, dass diese Preview-Version von dem Home Assistant Voice ist, da ist auch bekannt, dass die an Leute gedacht ist, die sich ein bisschen mehr auskennen, dass die noch etwas teurer ist. Die liegt bei 60, 70 Euro hier in Deutschland, wenn man sich die kriegen will. Das von Waveshare, dieses kleine Device, kostet irgendwie so 40 Euro aktuell, wenn man das irgendwie bei AliExpress haben will oder auf Amazon, glaube ich, irgendwie noch 10, 20 Euro mehr. Ist dementsprechend ein bisschen günstiger, muss man aber auch gucken, zum Beispiel dieses Home Assistant Gerät hat einen speziellen Audio-Co-Prozessor, der Voice-Kommandos sehr gut quasi vorfiltert, und dann ist die Frage, ob dieses Gerät damit mithalten kann, ob das wirklich so gut ist, ob man es nicht das Geld besser darin investiert und das Home Assistant Projekt unterstützt. Ihr werdet es erfahren, der Linux Launch, ich habe mir schon eins bestellt und werde auf jeden Fall damit spielen und mir das mal angucken. Und was ich noch vorhin erwähnt hatte, wegen dem Datenaustausch im lokalen Netzwerk, das Firmware-Update Daemon neben Projekt PESIM, habe ich euch hier in den Shownotes bei Tipps und Tricks verlinkt.
Und in den Tipps und Tricks habe ich euch mitgebracht ein Self-Hostable Thingiverse mit unter dem Namen Manifold. Findet ihr auf github.com unter manifold3d/manifold. Bei euch hier in den Shownotes von unserer Linux-Lounge könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr selber eure 3D-Files hosten wollt zum Anschauen.
Was man dabei nicht vergessen darf, das Ding kann ActivityPub.
Das war doch das Besondere.
Ich dachte, also ja, das wirkt so, als würdest du jetzt schon abmoderieren.
Nein, wollen. alles richtig. Es kann ActivityPub.
Und ein letzter kleiner Tipp, eigentlich in die Zockerecke gehört, aber habe ich mal hier kurz mitgebracht. Falls ihr Sanctium 2 auf eurem Linux-Rechner spielt, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass in bestimmten Leveln das Ding reproduzierbar crasht, dieses Game. Das liegt an einem OpenGL-Fehler, den sie eingebaut haben, den sie warum auch immer seit Jahren nicht fixen. Es gibt von der Community jemanden, der hatte die Binary gepatcht und hat tatsächlich diesen OpenGL-Call rausgepatcht und gefixt. Ich habe euch das verlinkt, dann haut man diesen Patch da drüber, dann läuft unter Linux Sanctium 2 auch ohne zu crashen durch diese Level durch und man kann es super zocken.
Du willst mich jetzt verarschen. Ich muss jetzt ein Binary patchen, ja. In einer kommerziell, ja, erstandenen.
Ja.
Vielleicht können wir demnächst mal wieder Sanctum 2 spielen.
Sehr gerne.
Ist ein lustiges Spiel, spiele ich mit Chris gerne, und es hat es halt genervt, dass in bestimmten Leveln das Ding einfach nur crasht.
Ja, und zwar so randomly.
Was soll das?
Fand ich wohl auch nicht so doll.
Und der Patch ist 500 Byte groß oder so. Den kannst du dir auch, da ist tatsächlich nicht.
Das ist nur ein Delta. Das ist ein Delta-Patch. Du so musst nur die Änderung
annehmen. Es ist so traurig.
Es ist traurig. Gut. Aber das war's. Wir sind durch. Und auch relativ pünktlich, muss ich sagen. Wir haben 18:52, das ist schon
pünktlich.
Also ich würde sagen, das ist schon okay. Ja, jedenfalls vielen lieben Dank, dass ihr uns bis heute, ja, heute bis hierhin so rum zugehört habt. Und wir danken vor allen Dingen auch GNU, Linux.ch, GameOnLinux.com, Foronix, BoilingSteam, It'sFoss.com, 9to5Linux und allen anderen Plattformen, die wir immer wieder nutzen dürfen und auch relativ unkritisch nutzen und manchmal auch kritisch, um unsere News hier bei euch anzubringen. Wir werden jetzt gleich in der Aftershow erstens nach einem Show-Namen suchen und zweitens auch noch ein bisschen darüber quatschen, was wir so ja alles so behandelt haben. Unsere nächste Sendung wird sein, planmäßig am 16. März 2025, auch wieder ab 17 Uhr, das ist ein Sonntag, so wie immer. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Verbesserungen oder Korrekturen anbringen möchtet, die wir in den Sendungen erwähnen sollen, dann schreibt uns gerne über, also einmal via E-Mail, kommentar@theradio.cc, wie Dennis schon erwähnte, auf Mastodon bei socialtechnics.de sind wir unter @theradio.cc zu finden und auch gerne über Matrix mit #trcc.matrix.org. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank für die schöne Sendung.
Vielen lieben Dank.
Ebenfalls.
Und wir gehen dann mal in die Aftershow.
Einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.